Hallo und herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 70, direkt aus der Marienstraße 11, der Homebase des Chaos Computer Clubs Berlin. Und zwar haben wir heute das Thema Seenotrettung. Und bevor wir damit einsteigen, möchte ich zunächst erstmal noch unsere Zuschauer im Stream begrüßen. Hallo. Und zunächst eine kurze organisatorische Sache. Wie bereits gerade gesagt, wir streamen heute live. Und deshalb, wenn ihr Fragen habt, bitte ich euch darum, euch kurz zu melden. Und dann komme ich einfach mit dem Mikrofon vorbei und ihr könnt dann eure Frage sagen, damit die auch dann nachher in der Aufzeichnung eben vorhanden ist. Es wird nach dem Ende des Vortrags auch noch eine Fragerunde geben. Also bündelt vielleicht die Fragen und stellt sie dann am Ende. Außerdem wurde ich gerade eben noch darauf hingewiesen, dass ich den Twitter-Account @ClubDiscordia promoten soll. Darauf gibt es immer wieder frische Aktualisierungen über Datengärten oder andere Veranstaltungen, die hier in diesen Räumlichkeiten stattfinden. Gut. Dann also herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 70. Wie bereits gesagt, haben wir heute das Thema Seenotrettung bzw. Rettung von Menschen aus der See und das Ganze auf Basis eines Drohnenprojektes namens X-Wing. Das Ganze ist allerdings mehr ein Projektname. Dazu begrüßen wir heute ganz herzlich Steini. Ja, und bevor ich euch hier weiter zu Tode langweile, gebe ich doch einfach mal direkt weiter und wünsche euch allen viel Spaß und nochmal einen herzlichen Applaus für Steini.
Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, über unser kleines Projekt zu berichten. Ich versuche mal zusammenzufassen, worum es eigentlich geht, damit das in kurzen Worten klar ist. Die Idee ist folgende. Es gibt eine Organisation, die eine Aufgabe wahrnimmt, von der diese Organisation und ich und viele andere Mitmenschen glaubt, dass die eigentlich ja von Regierungen, von Staaten und so weiter wahrgenommen werden müsste, nämlich die Rettung von Menschen in mieslichen Situationen, die sie unverschuldet, nicht selbstverschuldet quasi die herbeigeführt wurden. In dem Fall geht es darum, Menschen aus dem Wasser zu retten, aus speziell dem Mittelmeer. Bei dem Versuch, muss man so konkret sagen, dem Tod zu entgehen. Also zu flüchten aus dem Heimatland, aus ihrem Geburtsort, aus ihrem Lebensraum entfernt werden zu müssen. Die müssen da weg. Das sind Menschen, die in Verzweiflung und Not versuchen, mit irgendwelchen Mitteln wegzukommen, damit sie weiterleben können. Das muss man so klar mal sagen. Das ist mir sehr wichtig, dass das von Anfang an klar ist. Das sind nicht Menschen, die irgendwie jetzt Bock auf Abenteuer haben oder Leute, die irgendwie glauben, woanders ist es besser als das, was ich jetzt habe, sondern das sind Leute, deren Perspektive ist, bleibe ich hier, dann bin ich jetzt in Kürze tot. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber sie glauben das und das ist eine Situation, die ist außerordentlich beschissen und die Anzahl von Toten aus diesen Konflikten in Syrien und im ganzen Gebiet dort legt nahe, dass diese Vermutung nicht völlig unbegründet ist. So, diese Menschen machen sich also auf den Weg, auf den verschiedensten Wegen, Möglichkeiten woanders hin. So, wo es besser ist, wo es vermeintlich besser ist, wo es nach Hörensagen besser ist, wie auch immer. Jetzt müssen die also einen Weg finden mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel, Familie, mit allem, was ihnen noch geblieben ist, irgendwie abzuhauen, weil sonst wird es richtig scheiße. Und Dabei werden Ihnen viele Steine in den Weg gelegt, viele Probleme verursacht und Risiken auferlegt, was einfach daran liegt, und auch das ist mir wichtig, das mal am Anfang zu sagen, dass die nicht einfach so, das sind ganz normale Menschen, es sind durchaus Gebildete in ihrem Land, vielleicht ehemals wohlhabend oder normal, Mittelstand, oder ist völlig egal, es sind ganz normale Menschen, die können also nicht einfach zum Flughafen fahren, so wie wir das können, in den Flieger steigen und irgendwo hinfliegen auf dieser Welt. Wir können das. Wir können das einfach machen. So, die können das nicht. Warum? Weil, ja, Europa, nenne ich das mal in dem Fall, weil die möchten, also für die, die nach Europa möchten, für die ist das so, Europa hat beschlossen, dass es für Fluggesellschaften, die solche Leute transportieren, ein Problem gibt, wenn die dann unrechtmäßig im Sinne von ohne ein ordentliches Visum oder so zu haben, nach Deutschland zum Beispiel kommen oder nach Europa kommen, und dann müssen die Fluggesellschaften, und das ist eine völlig absurde Regelung, soweit mir das bekannt ist, diese Leute müssen, also die Fluggesellschaften müssen dann den Rücktransport bezahlen, wenn irgendwer entscheidet in Europa, ja, nö, das sind aber gar keine Touristen, das sind Flüchtlinge. So, dann muss die Fluggesellschaft den Rücktransport bezahlen, weil die haben ja jetzt unrechtmäßig Leute nach Europa gebracht und deswegen müssen die zurück und das wollen die Fluggesellschaften nicht. Und nur deswegen, tatsächlich nur deswegen, weil diese Rechtslage so absurd abgewälzt wird auf ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie eine Fluggesellschaft, deswegen können die Leute nicht einfach so zum Flughafen gehen, sich ein Ticket kaufen für 600 Euro, 800 Euro, mehr wird es nicht kosten von Syrien nach hierher, sag ich mal, von der Distanz her. Und das können die nicht machen. Die können nicht einfach in den Flieger steigen und sagen, ich fliege jetzt mal, ich bin jetzt hier mal Tourist und fliege jetzt mal nach Berlin. So, wir umgekehrt könnten das auf eine Art schon. Weil irgendein komisches Gesetz das verhindert. Und deswegen sind diese Menschen, die jetzt also tatsächlich sich in Not befinden und verschuldet meistens, gezwungen, große Risiken auf sich zu nehmen und irgendwie anders wegzukommen von da, wo sie sind. Egal wohin, und natürlich idealerweise dahin, wo sie eigentlich glauben, dem Hörensagen nach, dass es da besser ist. Und deswegen versuchen die dann natürlich, weil es irgendwie einfacher ist, auf dem Landweg, in dem Fall über Türkei, Griechenland, Serbien und so weiter, Ungarn etc., irgendwie nach Europa reinzukommen. Da werden ihnen jetzt inzwischen wegen eines interessanten Deals zwischen unter anderem Deutschland und anderen europäischen Staaten und der Türkei wird es verhindert. Die Türkei hat jetzt also sozusagen beschlossen oder halt vertraglich unterschrieben, dafür kriegen sie vermutlich mal viele Milliarden Euro, dass sie das unterbinden. So, dass wir das hier nicht sehen. So, die kommen also da nicht so durch. Das hatten wir letztes Jahr, das Problem, dass viele Menschen von der Türkei über eine sehr kleine Meeresverbindung, also ein 8 Kilometer Wasser auf eine griechische Insel, Lesbos in dem Fall, übersetzen mussten. Dann waren sie ja in Europa und dann ist das sozusagen das Ankunftsland und da musste mit ihnen umgegangen werden und so weiter. Das wurde jetzt mehr oder weniger unterbunden. Das heißt, dass der Weg ist jetzt zu, durch Ungarn geht sowieso nicht. Ja, Ungarn hat inzwischen sich sehr weit rechts orientiert und da erstmal einen dicken Zaun gezogen. So dass diese Menschen also andere Wege suchen und brauchen, um jetzt irgendwie dieses Problem für sich zu lösen. Und auch das nochmal wichtig festzustellen, niemand würde das freiwillig machen, wenn er nicht wirklich in ernster Todesangst und Panik wäre. Niemand würde sonst freiwillig sich mit 60 anderen Leuten in ein Schlauchboot setzen Und auf, und das ist die Realität, das ist die Situation, von der wir jetzt reden. Die kommen jetzt also von Tunesien, von Algerien oder irgend sowas, setzen sich da in ein Schlauchboot, zu 60 in ein Schlauchboot, das irgendwie, was, 8 Meter lang ist, und fahren aufs Mittelmeer hinaus in internationale Gewässer, so ist die Rechtslage dann sozusagen, und wissen schon, wenn sie losfahren, die kommen niemals, nie, unmöglich, bis auf die andere Seite. Das kann dieses Schlauchboot gar nicht. So weit kommt das nicht, so lange hält das nicht, und die fahren jetzt los, und die einzige Chance, die sie haben, und das muss man sich mal kurz zu Gemüte führen, die einzige Chance, dass sie haben, jetzt noch zu überleben, ist, gefunden zu werden. Davon reden wir. Die fahren jetzt also aufs Meer hinaus, idealerweise bei einigermaßen schönem Wetter, mitten in der Nacht. Weil, ne, sie wollen ja nicht gefunden werden, bevor sie nicht in internationalen Gewässern sind. Fahren jetzt also los mit Schlauchbooten, mit fragwürdigen Motoren hinten dran oder so einen Holzschaluppen und sonst was. Und wissen schon, sie kommen niemals bis auf die andere Seite, sondern sie fahren jetzt aufs Meer hinaus und warten drauf und hoffen, dass sie gefunden werden. Und wenn sie nicht gefunden werden, dann sterben sie. Mit dieser Erkenntnis fahren die los. So, und jetzt gibt es, wie ich eingangs schon versucht habe zu erläutern, private oder ja ein Verein in dem Fall, Sea-Watch, die sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Menschen zu finden und zu retten. Weil andere, die das eigentlich tun sollten, die das aus humanistischen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen eigentlich tun sollten, die helfen sollten, weil das eine schlimme Katastrophe ist, die tun das nicht. Ganz im Gegenteil, die tun alles, um die bloß loszuwerden. Lass die bloß nicht kommen, die schicken die zurück, was auch immer, egal. Jedenfalls, die tun das nicht, und weil das aber internationale Gewässer sind, kann ja jeder ungefähr, naja nicht ganz, aber ziemlich genau machen, was er will. Das gehört ja niemandem, und deswegen gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, dass private Hilfsorganisationen, in dem Fall ein Verein, diese Aufgabe dankenswerterweise und größten Respekt dafür übernimmt und sagt, okay, wir suchen die und wir versuchen die zu retten. Weil das ist das, was da notwendig ist. Das ist total elementar. Klappt das nicht, dann sind die tot. Das passiert zuhauf. Das versucht man, also generell wird es versucht, hier weitgehend aus der Presse zu halten. Aber da sterben jede Woche richtig viele Leute im Mittelmeer. Das ist da, wo wir Urlaub machen. Das ist so eine Situation, die, und das ist so diese, ja, irgendwie macht mich das betroffen und besorgt. Und da haben wir uns dann überlegt, nachdem wir irgendwie das so mitgekriegt haben, wie das so alles läuft, das können wir nicht akzeptieren, da muss was passieren, da müssen wir was machen. Nun bin ich jetzt ganz schlecht als Seemann und mir wird nämlich gerne schlecht auf dem Boot und so. Aber egal, also irgendwas können wir tun. Wir sind technisch einigermaßen begabt und versiert und wir kamen mit Freunden zusammen, die da auch Kontakte hatten zu Sea-Watch und so weiter, und die Idee war geboren. Wir helfen. Ursprünglich war die Idee, weil das viel einfacher ist, die Menschen zwischen Türkei und Lesbos zu finden und denen zu helfen, weil das sind 8 Kilometer. Da war so, ne, wer meine Historie ein bisschen kennt, weiß, ich beschäftige mich schon sehr lange mit Drohnen, in erster Linie mit Quadcoptern und auch mit Meerrotoren. Und die Idee war, naja, dann fliegen wir halt von Lesbos aus mit Quadcoptern oder Oktokoptern oder sowas los und sehen immerhin schon mal mehr als von Land aus und können dann den Hilfsorganisationen Bescheid sagen, guck mal, da ist was, da lohnt sich mal hinzufahren und zu gucken, ob die Hilfe brauchen. So, das war die Ursprungsidee. Jetzt ist diese Route weitgehend zu, deswegen macht es weniger Sinn, und es war aber auch von vornherein klar, das ist so ein bisschen das Problem von den Quadrotoren, und dann wird es jetzt auch schon fast ein bisschen technisch. Wenn wir eine nennenswerte Fläche wollen, wo wir Leute suchen auf dem Wasser, und darum geht's, ja, Seenotrettung. Wir suchen auf großen Arealen über dem Meer, und wir haben sehr viel Meer auf dieser Welt und sehr wenig Land verglichen damit, also Flächen. Wir suchen Menschen im Wasser, um Leuten Bescheid zu sagen, die retten. Das ist die Idee dieses Projekts. Und zwar mit technischen Hilfsmitteln, die nicht von Regierung oder Militär oder so kontrolliert werden. Das ist ja nicht immer dasselbe, habe ich gehört. Und warum sind Quadcopter ungeeignet? Ist völlig klar. Quadcopter oder wie auch immer, Propeller-Dinger, Hubschrauber, Hexer, Okto, you name it. Ja? Die brauchen sehr viel Energie, um überhaupt in der Luft zu bleiben und benutzen dann noch ein bisschen Energie, um vorwärts zu kommen. Das heißt, üblicherweise mit den Batterien, die wir heute haben, ist so nach, bei den Dingern, die man so im Laden kaufen kann, 20 Minuten ist dann Schluss. Und bei den richtig geilen Teilen ist dann nach einer Stunde oder so Schluss. Und dann schaffst du so 15 Kilometer, 10 Kilometer, irgendwie so. Ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr, plus, minus, gib ihm ein, aber ist völlig klar, eigentlich ungeeignet, weil richtig Länge, richtig Fläche abdecken kannst du damit nicht machen. Dann ist die nächste total naheliegende Idee, wir nehmen einen Ballon. Ja, also ein Zeppelin, ein Blimp, ein was auch immer. Ist jetzt das Problem, über dem Meer ist gern mal Wind. So, und der Wind ist, also wenn er schwach ist, dann ist er so bei 10 bis 20 Kilometern pro Stunde, also so Wind halt, ne? Das ist mit so einem Ballon schwierig. Dann die Position zu halten, braucht auch schon wieder richtig Energie und irgendwie, und dann fliegst du irgendwo hin, kommst nicht zurück. So, da gibt's noch ein Tool, war eigentlich das erste fliegende Tool, das der Mensch so gebaut hat, das Flugzeug. Ist eigentlich optimal für sowas. Das hat so Tragflächen und du brauchst halt eine gewisse Geschwindigkeit, damit der Auftrieb ausreicht, und dann brauchst du sehr wenig Energie zusätzlich für diesen Auftrieb, und das meiste geht in den Vortrieb. Das ist optimal, damit kann man große Entfernungen zurücklegen, deswegen fliegen diese Flugzeuge ja auch um die Erde und die Hubschrauber nicht. Ja, und deswegen war relativ schnell klar, wenn wir diese Aufgabe vernünftig lösen wollen, brauchen wir Flugzeuge mit Tragflächen, und die müssen möglichst große Reichweite haben. Deswegen haben wir dann, Do-it-yourself-Hacker-Mentalität, wir bauen ein Flugzeug, haben wir schnell gemerkt, ist vielleicht Quatsch. Erstmal gucken, ob es schon was gibt, haben wir auch gefunden und haben dann angefangen, uns damit zu beschäftigen, welche möglichst, und das ist ja auch so eine Idee dahinter, so eine Drohne, die Idee hinter der Drohne ist, sie möge bitte möglichst preiswert sein, weil sie könnte verloren gehen. Das ist ja eine Idee der Drohne, dass ich viele davon haben kann und dass es nicht so schlimm ist, wenn eine weg ist. Das heißt, die soll nicht so teuer sein. Und da fällt mir eine Anekdote ein von einem NGO, also einer dieser privaten Organisationen, die jetzt im Mittelmeer auf und abfahren, die haben sich tatsächlich kommerzielle Drohnen gekauft und haben dann irgendwie, das weiß ich nur vom Hörensagen, zwei Drohnen mit einer Groundstation gekauft und dafür irgendwas in der Größenordnung zwischen 1 und 2 Millionen Euro bezahlt. So, das heißt, dass, und die hat natürlich auch eine erquickliche Reichweite, das Ding ist ein ordentliches, robustes Gerät. So hörte ich, das Problem ist aber, die brauchen allein 2 Stunden für diesen ganzen Pre-Flight-Management, also für, um das Ding tatsächlich in die Luft zu bringen, und weil es echt tragisch, wenn es weg ist, also wirklich echt tragisch, wenn es runterkommt, kaputt ist oder irgendwas. So, und ja, weiß ich nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ob es nicht besser wäre. Man hätte sehr preiswerte Drohnen und davon viele. Und würde die halt losschicken, wenn eine nicht wiederkommt, so. So, und das ist also unser Ziel. Das heißt, kurz nochmal zusammengefasst, wir möchten Drohnen bauen, also Flugzeuge, Modellflugzeuge, nicht Drohnen, da verstehen die meisten Quadcopter davon. Wir möchten Modellflugzeuge bauen, die große Reichweite haben und möglichst selbstständig die Situation bewerten, ist da ein Mensch im Wasser? Ist da ein Schlauchboot? Sind da Menschen, die irgendwie Hilfe brauchen? So, das ist so der Grundgedanke dahinter. Und Dann haben wir uns im Internet umgeschaut, was gibt's denn da? Und festgestellt, heutzutage baut man Flugzeuge aus Styropor, so Modellflugzeuge. Das ist irgendwie geil, weil das billig. Ne? Also früher war das so Balsaholz und sonst was, aber inzwischen werden die aus diversen, es gibt ja Styropor in allen möglichen Variationen. Wir haben dann eins gefunden, das ist aus EPO, das ist so ein relativ robuster Styropor, relativ formstabil, bricht nicht so leicht auseinander wie so Styropor. Wenn man den bricht, dann ist er gleich kaputt. Es gibt halt, das sind die Bläschen, die passen da besser zusammen, die halten besser zusammen, nennt sich EPO. Das ist so ein Chassis, das haben wir gefunden, indem wir im Internet suchten nach First-Person-View, das ist diese FPV, das ist die Community, die fliegt Flugzeuge mit Head-Mounted-Displays oder mit Bildschirmen, mit Kameras drauf, damit sie das Gefühl haben, sie fliegen selber, obwohl sie am Boden stehen. Ist viel ungefährlicher auch und man kann spektakuläre Manöver ausprobieren. Ja, und diese Community hat halt, die ist gigantisch inzwischen. Ich war überrascht, als wir so vor, was weiß ich, wann haben wir angefangen? 6, 7, 8 Monaten? Weiß nicht mehr genau. 6 Monaten wahrscheinlich. Da gibt's irre viel Menschen, die das Gefühl lieben, Flugzeug zu fliegen, ohne drin zu sitzen. Das ist ja auch eine tolle Sache, haben wir auch probiert, macht wirklich tatsächlich Spaß, ich kann es nachvollziehen. Und da haben wir dann gesucht nach Long Distance, Long Range und so weiter und festgestellt, da gab's jemanden, der hat mit so einem Flugzeug, mit so einem Modellflugzeug 200 Kilometer, also hin, 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück. Das fanden wir geil. Und dann guckst du nach, was kostet der Flieger? Der heißt My Twin Dream. Kostet was weiß ich. Das Styropor kostet 100 paar gequetschte Euro. Ja, geil. Das nehmen wir. So, gesagt, getan, das Ding bestellt und dann, naja, dann kommt das nächste Problem. Jetzt muss es ja irgendwie möglichst selbstständig fliegen. Es muss irgendwie in der Luft bleiben und es soll ja möglichst zuverlässig irgendwas abfliegen und wiederkommen. Dann haben wir sehr viel recherchiert, was gibt's denn so an Autopiloten. Da war früher mal sehr aktiv, war eine Kombo, die hieß Paparazzi. Die haben so Autopiloten gebaut. Das war, als wir noch die Motodrone hier in Berlin veranstaltet haben und also als ich mich sehr, sehr viel mit Drohnen beschäftigt habe, mit Quadcoptern und so, da waren die extrem aktiv und konnten damals schon so Modellflugzeuge, hauptsächlich so eine Delta-Flugzeuge, also nur Flügelflugzeuge haben die fliegen lassen. Hinten ein Propeller, ein Querruder, das war's. Das ist mechanisch sehr, sehr wenig aufwendig. Es sind genau 3 mechanische Bauteile. Das hilft ungemein, Komplexität reduzieren. Die haben die damals schon rumfliegen lassen und irgendwie hat sich offensichtlich aus dieser ganzen Community was entwickelt in diesem Autopilotenbereich. Der heißt, also da gibt's jetzt verschiedene Hardware-Stacks, also Hardware-Systeme, die alle eigentlich im Großen und Ganzen 2 verschiedene Software-Stacks fahren. Das eine ist der PixHawk und das andere, also PX4. Die Hardware heißt PixHawk und die darauf laufende Software PX4 oder Ardu Pilot. Ardu kommt irgendwie von Arduino, hat aber damit überhaupt nichts mehr zu tun. Quasi. Also das ist eine ausgewachsene Software. So. Da, das ist, und ob es überhaupt noch auf dem Arduino laufen würde, ich habe Zweifel. So, naja, und weil wir dachten, okay, wir wollen das seriös machen, haben wir also so einen PixHawk bestellt, haben darauf diese beiden verschiedenen Software-Stacks installiert und geguckt, wie die sich verhalten. Ja, das ist so ein bisschen wie Linux und FreeBSD, würde ich mal sagen. Das eine hat irgendwie mehr Features, das andere ist irgendwie stabiler. Also Ardu Pilot ist das Linux und PX4 ist irgendwie das FreeBSD. Das wäre jetzt so meine Vermutung, ohne das hinreichend durchdrungen zu haben, muss ich dazu auch gestehen, weil wir haben uns jetzt mehr mit der Praxis beschäftigt als mit den ganzen Details. So, kurzum, wir haben also dann mal versucht, in einer kleinen Gruppe diesen Flieger zusammenzubauen. Das ist als Modellbauleihe trotzdem relativ einfach. Wir haben dabei gelernt, also ich hole episch aus, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben dann festgestellt, dass es ja eine doofe Idee ist, zwei Komponentenkleber zu benutzen. Nur falls ihr mal ein Styropor-Modellflugzeug baut, benutzt keinen zwei Komponentenkleber. Das ist total unnützer Aufwand. Jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen. Wenn ihr ein Styropor-Modellflugzeug zusammenkleben wollt, dann benutzt Uhupor. Das Zeug ist geil. Das klebt Styropor einwandfrei zusammen und zwar besser als so total geiler Epoxy-Zwei-Komponenten-Kleber. Der ist uns nämlich ein paar Mal wieder auseinandergefallen, das Uhupor-Zeug bisher noch nicht. Ist auch viel einfacher. Ja, aber das nur am Rande. So, also wir haben diesen Flieger zusammengebaut, dann haben wir versucht, weil wir ja sehr ordentliche und sehr akribische Menschen waren, wir dachten, wir machen den robust. Weil so Styropor, EPO, das ist ja, da hast du schnell eine Delle drin und das verändert irgendwie die Aerodynamik. Wir laminieren den Bombe mit so Glasfaser, hauchdünne Glasfasergase mit Epoxy und dann laminieren wir das schön. Und dann wird das eine arschglatte Oberfläche und alles wird total toll und das Ding ist total robust und wir haben einen noch viel besseren Flieger mit ein bisschen Handarbeit gesagt, getan. Hauchdünne Glasfasergase gekauft, das laminiert, gewartet, bis es fest war und festgestellt ist, scheiße, das hält nämlich nicht auf diesem EPO. Das war ein total schöner Plan und wir haben uns das richtig toll vorgestellt, wie wir dann so ein richtig so, wie so ein hochglanzpoliertes Flugzeug daherkommt. Aus zwei Gründen ist es tatsächlich doof, diese Idee. Erstens, das hält nicht, haben wir hinterher erst gelernt, weil man hätte vorher dieses Styropor mit Alkohol abwaschen müssen. Weil das wird in eine Form gespritzt und da ist ein Trennmittel drin und dieses Trennmittel ist irgendwie fettig, ölig und was und das ist jetzt also außen noch auf diesem EPO drauf. Und deswegen hält jetzt auch diese Glasfasermatte nicht mit dem, also das kam rutsch wieder runter, das war total doof. Und das aus dem zweiten Grund ist es aber auch doof. Also eigentlich noch aus zwei weiteren Gründen ist es auch doof. Erstens macht es total viel Arbeit und bringt überhaupt nichts. Und zweitens verbessert es nicht die Flugeigenschaften, sondern es verschlechtert sie. Weil der Flieger wird schwerer und er wird glatt. Und was wir hinterher auch erst gelernt haben, glatt sein ist für so einen Flieger gar nicht das unbedingt Optimalste, was man haben kann. Sondern das ist so ein bisschen wie bei Delfinen und Haifischen, die haben auch so eine mikroperforierte Oberfläche und deswegen können die mit Mikrowirbeln total schön smooth durchs Wasser gleiten und wären die total glatt, wäre das nicht so. So weit die Theorie. Ich bin jetzt kein Flugzeugtechniker und auch nicht genug Physiker, um das beurteilen zu können. Aber wir haben es einfach mal geglaubt, weil es echt einfacher, das Ding nicht in Glasfaser einzupurken. Also haben wir die ganze Glasfaser wieder runtergerissen, haben diesen Flieger zusammengebaut. Grob gerechnet würde ich sagen, schafft man das in einem Tag. Wir haben natürlich, man lernt ja viel dazu, Stück für Stück haben wir also mehrere Wochen gebraucht, immer mal wieder hier Nachmittag, da Nachmittag, bis wir den Flieger zusammen hatten. Und haben dann erstmal eine Fernbedienung besorgt, einen Empfänger eingebaut, die Servos eingebaut, geguckt, dass alles geht. Und dann habe ich geübt am Flugsimulator, weil jetzt musste das Ding ja erstmal irgendwie fliegen. Und viele Stunden am Flugsimulator, bis ich dachte, okay, das geht jetzt einigermaßen. Und dann auf die Wiese gefahren, Motor angemacht, losgeflogen und mit Ach und Krach das gerade mal so wieder gelandet. Ohne es kaputt zu machen. Erster Flug, eine Runde wieder gelandet, super. Also es war sofort klar, diese Methode, den Flieger selbst zu fliegen und damit zu versuchen, Menschen im Wasser zu finden, das wird nichts. Ja, das können wir uns abschminken, weil auf den Schiffen irgendwie rund um die Uhr über all diese Zeit, über Wochen und Monate Menschen zu haben, die Modellflugzeuge fliegen können, das wird nichts. So, dann haben wir, war also klar, wir brauchen irgendwie die Lösung, den Autopiloten und das muss von selber passieren. Und das war die nächste Aufgabe. Wir haben also dann, hatte ich schon erzählt, diesen Pixhawk-Autopiloten besorgt. Da Software drauf gemacht, das war extrem bissig. Also ich, da können wir auch, müsste man eigentlich nochmal genau aufschreiben, was alles schiefgegangen ist bei dem Versuch, eigentlich eine fertige Software zu installieren. So, nervt total, wir haben es ans Laufen gekriegt, festgestellt, naja, wir nehmen jetzt erstmal, der PX4 war okay, aber der Ado-Pilot hatte irgendwie bessere und mehr Features, nehmen wir den. Und das größere Problem, Quintessenz davon ist, diese Software-Stack für diese Navigations- oder diese Flight-Controller, die ist ziemlich gut inzwischen. Das Problem war nicht, wie wir erst vermutet hatten, diese Software, sondern das Problem waren diese Ground-Control-Station-Software-Komponenten. Also das, was du auf deinem Notebook installierst, um mit diesem Ding zu kommunizieren, das. Also wir haben uns alles angeschaut, was es gibt. Das ist echter Schrott. Ja, da gibt es den APM, den Ado Pilot Mission Planner oder keine Ahnung, was für die Abkürzung steht. 2.0, der kommt einem vor wie eine 0.3 Alpha. Ja, das UI ist, ja, wer hat jetzt hier, welches UI-Element hat gerade den Fokus, totale Grütze? Dann gibt es den Q Ground Control, der kommt voll fancy und ich habe ganz wenige Features und kann dafür aber auch den anderen Kram nicht richtig. Also, der macht's auch nicht besser, da hast du auch so. Das Einzige, was so ein bisschen was taugt, naja, es ist, dass ich das mal sagen würde, ist mir schon fast peinlich, ist der Mission Planner, aber den gibt's nur für Windows und ist leider jetzt auch irgendwie keine Option. Also, es gibt da nichts Geiles. Das ist, ja, nichts, wo wir sagen würden, okay, das setzen wir jetzt ein als Ground Station. So, aber hilft da nichts, man muss ja erstmal testen. Drum haben wir also das genommen, was wir hatten, haben es alles ausprobiert und da das alles einem Standard gehorcht, und das finde ich ja wieder auf eine Art geil, da hat sich also die Community auf was geeinigt, das nennt sich Mufflink. Keine Ahnung, wofür Muff steht, wenn das jemand weiß. Jedenfalls, das ist sozusagen das Kommunikationsprotokoll mit Autopiloten von Modellflugzeugen. Und das ist cool. Also da liest du so die Spezifikation, du kannst dir alle Parameter so anschauen und liest es du durch und denkst dir so ist eine schöne Nachtlektüre und denkst dir, oh fuck, wo die alles dran gedacht haben. Das ist teilweise schon fast überspezifiziert. Es ist sensationell. Und du hast aber immer das Gefühl, irgendjemand hat damit mal wirklich was gemacht. So, und dann fragst du dich, wofür hat er dieses Feature wohl gebraucht? Total geil. Also Mufflink ist toll. Und dieser Ado Pilot und auch der PX4, die implementieren das, wie ich finde, sehr ordentlich, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass jeder einzelne Bug irgendwie zu einem Absturz führt. Das schafft so einen gewissen Leidensdruck. Ja. So, weil das sind halt, ist halt doof, ne? Dann ist er halt kaputt. So. Damit haben wir also ganz viel uns beschäftigt, haben diesen Flieger zusammengebaut, haben diesen Pixhawk-Controller eingebaut, hinterher gelernt, dass es davon auch ganz billige Clones gibt, nicht diesen teuren, das teure Original, das übrigens exportbeschränkt ist. Ja, das kommt aus USA und das ist exportbeschränkt und du musst eine Erklärung unterschreiben und whatnot. Ich vermute, das liegt daran, dass die Amis glauben, damit könne man Raketen ins Ziel steuern oder irgendwie sowas. Naja. Jedenfalls gibt es davon Clones in China, die kosten irgendwie ein Viertel von dem und können das Gleiche, sind aber so beschissen dokumentiert, dass wir sie nicht zum Laufen gekriegt haben. Also insofern können sie vielleicht gar nicht das Gleiche, wissen wir noch nicht. Prüfen wir noch. So, das haben wir alles eingebaut und dann hat sich tatsächlich haben wir auf dem HEDO-Kongress hatte ich schon mal einen kleinen Vortrag darüber gehalten, da waren wir noch sehr am Anfang und das hat sensationell gut funktioniert, weil da haben wir ganz viele Tipps gekriegt und vor allem kam dann Bentor dazu, der seit vielen, vielen Jahren begeisterter Modellflugzeugpilot und Bauer ist, der heute leider, der eigentlich hier sitzen wollte, jetzt aber gerade irgendwie einfach unpässlich. Musste wieder nach Hause gehen. Ihm ist nicht gut, er ist krank. Das ist total schade, weil er könnte darüber eine Menge erzählen, wie sich dieses Flugzeug verhält. Wir haben das dann mit seiner Hilfe mal seriös zum Fliegen gekriegt und er war so, während er das erste Mal flog, die ganze Zeit, wow, geil, wow, das fliegt ja wie auf Schienen, wow. So, also irgendwie war unsere Recherche hinreichend gut im Vorfeld, dieses Flugzeug. Das ist ein zweimotoriges Flugzeug mit 1,80 Meter Spannweite. Das ist ungefähr so viel. Zweimotorik hatte ich ausgewählt, weil ich dachte, ist ja geil, Redundanz, wenn einer ausfällt, hast du immer noch einen, kannst du immer noch weiterfliegen. Das ist auch so, das können nur diese Autopiloten noch nicht. Da arbeitet gerade ein Team dran, das zu lösen, dass der irgendwie erkennt, wenn ein Motor ausfällt und dann einfach trotzdem weiterfliegt. Insofern ist das nicht total unberechtigt, aber im Moment eigentlich sinnlos. So war aber damals meine Idee. Aber wie es der Zufall wollte, ist das ein tolles Flugzeug. So, also er war vollends begeistert. Wir haben dann Stück für Stück und das hat viele Wochenenden gedauert. Also ich dachte auch, naja, Gott, das gibt ja, haben ja Leute gemacht, das implementieren wir einfach, bauen das da ein, fatz, los und dann fliegt das, fertig. Ventor ist ein Job los, wir brauchen keinen Piloten mehr, können das alleine. Das war nicht so, das hat viele, viele, viele Wochenenden gedauert, sich Stück für Stück dem Thema zu nähern, bis wir uns getraut haben, dann auch mal den ersten automatischen Start sozusagen loszutreten. Das heißt, du hast ja irgendwie, das ist eine wirklich gruselige Angelegenheit, muss ich eine kurze Anekdote erzählen. Die erste Flight Controller Software, wie die hatten, dann sagst du so irgendwie Take-off und dann passiert nichts. Außer, dass die Servos jetzt anfangen. Also es ist erst total Ruhe. Das Flugzeug ist disarmed, also macht gar nichts. Ist also offline quasi. Und dann sagst du irgendwie arm und take off. Und dann passiert gar nichts. Außer, dass die Servos, du merkst, wenn du so machst, dann machen die Servos so Dinge, aber der Motor dreht nicht. Und die Idee dahinter ist, dass der Motor erst dann anfängt zu drehen, wenn du dieses Flugzeug loswirfst. Und das ist groß und schwer. Ja, so, und dann standen wir da und so, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den mal werfen? Ja, weiß nicht, mach doch mal. Ja, aber wenn es nicht geht, dann, ja, das hatten wir vorher auch schon, ne? Also das haben wir schon ein paar Mal und dann musst du immer wieder basteln, bis es wieder heile ist. Ja, soll ich mal machen? Ja, mach mal. Okay, ich mach das mal. Und dann habe ich das Ding halt geworfen und dann in dem Moment merkt er die Beschleunigung mit dem Accelerometer und dann macht er die beiden Rotoren volle Karotte an und dann fliegt er wie ein Brett. Also schnurgerade dieser Start, das war sensationell. Es war ein total schönes Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Ja, total geil, dieses Ding fliegt einfach los und fliegt dann einfach diese Trajektorie, die wir da angelegt hatten und wir so, yeah. Und dann haben wir uns natürlich nicht getraut, automatische Landung. Ja, da brauchen wir irgendwie erstens mehr Erfahrung und zweitens brauchen wir unbedingt einen Höhensensor, einen zuverlässigen, weil sonst rammst du das Ding ja in den Boden. Haben wir den gleich bestellt. Ein LIDAR, also einen laserbasierten Höhensensor, der irgendwie was mit 100 Hertz Höheninformationen liefert. Haben wir noch nicht eingebaut. War bisher auch nicht nötig. Ich greife ein Stück vor, das Ding landet nämlich auch ohne diesen Sensor ganz hervorragend. Aber das haben wir uns ganz lange nicht getraut. Wir haben uns ganz lange nicht getraut, dieses Flugzeug automatisch landen zu lassen, was vielleicht auch ein bisschen dran liegt, dass Bentor ganz gerne Modellflugzeuge fliegt und das natürlich auch irgendwie toll findet, das Flugzeug dann zu landen, was er wirklich extrem gut kann. Also alter Schwede, ein wirklich, wirklich guter Modellflugpilot, der, also wenn das auf dich zukommt, geht alles andersrum und so weiter. Sensationell. Also Traumlandungen hat er da hingelegt, voll manuell. Jetzt gerade letztes Wochenende hat er das Ding auch gelandet, muss ich auch noch mal kurz vorgreifen, weil es gerade hierher passt. Da haben wir den ganz dicken Akku ausprobiert. Das Problem ist ja, dass du jedes Mal, wenn du was änderst an diesem Flugzeug, dann ändert sich die Balance, das Gewicht und damit alle Flugeigenschaften. Das heißt, alles, was du bisher konfiguriert hattest, ist dann wieder für die Grütze. Zum Glück gibt es sowas wie ein Auto-Tune-Mode in diesem Ardu-Pilot-Flight-Stack. Und dann sagst du, dann kannst du an deiner Fernbedienung das einstellen und sagen, so, mach mal Auto-Tune. Und dann musst du halt krasse Flugsituationen erzeugen, hoch, runter, links, rechts, mal durchsacken lassen und so weiter. Dann lernt das Flugzeug quasi interaktiv, was wozu führt. Und je länger du das machst, umso stabiler fliegt es dann. Und das haben wir dann gemacht. Und bei dieser Aktion mit dem dicken Akku, das, also der Akku ist inzwischen so groß, hat 16.000 Milliampere-Stunden, 22 Volt 6S. Das wiegt also allein 2 Kilo oder so, dieser Akku. Den brauchen wir aber, weil wir wollen ja Reichweite machen. Und da haben wir uns jetzt am letzten Wochenende mal getraut, nachdem wir den Flieger in der Vergangenheit schon x-mal kaputt gemacht haben, da komme ich gleich noch zu, diesen Akku mal einzubauen. Und es fliegt tatsächlich, man kann es von Hand starten mit so einem fetten Akku, also ein total tolles Flugzeug. Und hat also Bentor diese Autotune-Sequenz geflogen und dabei hast du halt so bergrunter richtig ordentlich über 100 km/h drauf und dabei hat sich dann hinten einfach mal das Seitenruder so wupp. Er meint nur, hä, das ist jetzt aber komisch, das sieht nicht richtig aus. Ist einfach mal das Seitenruder abgefallen, weil das ist so, wir hatten das ist ja Styropor alles, ne? Also stellt euch das vor, das ist wirklich total billiges Styropor. Und dieses Scharnier zwischen diesem Seitenleitwerk und dem Seitenruder, das ist einfach nur da, wo so ein bisschen so ein Hauch von Film von diesem Styropor stehen geblieben ist, da wo die Form sozusagen, wie die das da rein ist, ein Rätsel. Es klappt auch nicht immer. Also beim Querruder haben dann auch ein paar Stellen gefehlt. Haben wir also von vornherein uns überlegt, das verstärken wir mal mit Tesafilm. Ja, also hier, ich mache hier jede Menge Schleichwerbung, einfach so ein bisschen Klebeband drauf, ne? So, und das Ding hat sich also in einem so nach unten, wie ich einmal komplett verabschiedet, fupp, ja, war es nicht mehr da. Und bemerkenswerterweise kann Bentor das Flugzeug dann immer noch total relaxed landen. Und ich so, oh mein Gott. Und er so, oh, kein Problem. Easy. Kriegst du das gelandet? Ja, locker. Und genau so war es dann auch. Gut, also jetzt wieder in der Zeit ein bisschen zurück. Wir also jetzt gerade dabei, uns damit zu beschäftigen, wie sind denn so diese automatischen Flugfähigkeiten von diesem Gerät, haben jetzt also auf diesen total räudigen Ground-Control-Software-Dingern irgendwelche Trajektorien eingegeben und mal versucht rauszufinden, was kann denn dieses Flugzeug und wie gut kann es das denn? Und festgestellt, das kann es total gut, der fliegt wahnsinnig präzise und sind immer mutiger geworden. Und dann wollten wir im Sommer, es war schönes Wetter, die Sonne schien, es waren ganz viele Gäste anwesend am See. Wir dachten, wir fliegen jetzt mal schön flach über den See und winken mal so ein bisschen und machen mal spektakuläre Show und dann ziehen wir da wieder hoch, also alles vollautomatisch natürlich, das hatten wir ja inzwischen drauf. Gesagt, getan, das Ding fliegt los, das stellst du dir vor, du stehst irgendwo auf einer Wiese, ja, so ein Stück weg, drückst irgendwie auf Take-off, wirfst das Ding los, das fliegt los, fliegt ein paar Kreise, alles gut und dann verschwindet es hinter den Bäumen. Ja? Und dann kommt es nicht wieder. Ja, und du denkst dir so, müsste eigentlich, du hast Funkverbindung, hast du jetzt auch verloren. Aber das war irgendwie klar, weil hinter den Bäumen und Bäume und so viel Wasser und das wird wohl nichts. Und es kommt nicht wieder. Und dann denkst du eigentlich, also ja, wir warten noch ein bisschen. Nee, also und irgendwann war klar, also jetzt kommt es garantiert nicht wieder. Das ist jetzt irgendwo weg. Zu Boden gegangen. So, und dann sind wir halt suchen gelaufen, da am See entlang. Und dann kamen wir irgendwann, da lagen so Leute am Strand auch und so, und wir kamen da halt mit unserer Fernbedienung und die fingen schon an zu lachen. Und wir so, okay, ihr wisst, wo unser Flieger ist, und alle so, der hängt da im Baum und jammert. Und dann hing also dieses Flugzeug da im Baum und jammerte, ne? Weil dann ist irgendwie, die Motoren gehen dann irgendwie nicht, also das haben wir alles erst später gelernt, dass man hätte eine Crash Detection konfigurieren können und dann wären die Motoren ausgegangen. Die gingen aber nicht aus, die waren jetzt aber blockiert und der Akku wurde langsam leerer und leerer und der Akkuwarner blökte und so plärrte also dieses Flugzeug im Baum hängend über den See. Ganz erbärmlich. Das war ein bisschen tragisch, weil das war sehr hoch und wir kamen da nicht ran. Und da haben wir einen Freund, Baumflieger, gebeten, uns das Flugzeug da runterzuholen. Und dann hat der mit so einer Schnur mit einem Gewicht vorne dran, wollte eigentlich ein Seil hochschießen, um hochzuklettern und das Flugzeug runterzuholen. Dabei hat aber das Flugzeug getroffen. Dabei kam das Flugzeug runter und war also in ganz vielen kleinen Einzelteilen. Das fanden wir erst tragisch, dabei ist noch die Kamera abhanden gekommen, die haben wir dann aber auch wieder gefunden, weil du willst natürlich dieses Postmortem-Video auf jeden Fall haben. Ärgerlicherweise stoppte das wenige Sekunden vorm Crash, weil der Akku alle war oder irgendwas war komisch. Jedenfalls haben wir nicht diesen Aufprall auf dem Baum, leider, schade. Kurz zu Ende die Anekdote, ich wieder völlig beeindruckt, Bentor so, ja, den kriegen wir wieder hin. So, und ich so, also du hast so zig kleine Styroporbröckchen und so, hä? Nie im Leben, ne? Und aber gesagt, getan, also, ne, dieses wunderbare kommerzielle Klebemittel hat das Problem gelöst. Wir haben den dann wieder zusammengebaut bekommen und der flog wieder einwandfrei. Und so haben wir dann verschiedene Tests gemacht und gelernt, dass man aus Euphorie und Begeisterung auch dumm sein kann. Da ist dann zum Glück nichts passiert, aber wir haben dann Langstreckentests gemacht. Wir haben den dann ein Stück fliegen lassen und wieder zurück und ein Stück weiter und wieder zurück. So die Theorie war, naja, wir können dann immer, wenn er zurückkommt, irgendwie eingreifen. Ja, nur welches Kriterium hast du denn, um einzugreifen? Na, er ist ja wiedergekommen, also lass ihn fliegen. Ja, also du greifst da nicht ein. Warum auch? Der fliegt und dann kommt er wieder. Und dann fliegt er weiter und dann kommt er wieder. Und als er dann den richtig langen Schlag geflogen ist, haben wir uns gedacht, was machen wir eigentlich, wenn er jetzt nicht wiederkommt? So, also ne, nochmal die Situation. Das Flugzeug fliegt los, es fliegt über die Bäume, irgendwie verschwindet es. Und du denkst dir, scheiße. Und dann fallen dir so Sachen ein, wie man müsste eigentlich Sichtkontakt behalten. Das ist, glaube ich, auch gesetzlich an sich vorgeschrieben. Und wir, ach du Scheiße, das ist jetzt aber blöd. So, und das haben wir dann auch nicht wieder gemacht, weil das ist einfach tatsächlich eine wirklich doofe Idee. Also muss man wirklich so sagen, das ist überhaupt kein vernünftiges Szenario. Es war nur in diesem Moment kurz mal faszinierend, das Ding einfach mal fliegen zu lassen. Und dann stehst du da eine Viertelstunde und starrst auf den Horizont und fragst dich, wann kommt's denn wieder? Wann kommt's denn wieder? Und so starten wir also alle auf den Horizont und irgendwann so, ich sehe es nicht, aber es kann's hören. Es war zu hören. Und so, das ist doch das Flugzeug, ich kann's hören. Und dann kreist es, also längst über uns. Und war einfach tatsächlich schon längst wieder zurück. Und wir haben es nicht gemerkt. Aber davon reden wir, wenn wir über autonomes Fliegen von Drohnen reden. Also das hat eine gewisse Faszination. Das muss ich durchaus bestätigen. So, das haben wir dann wieder gelandet. Und irgendwann haben wir uns dann also jetzt vor kurzem, wir sind jetzt fast in der Gegenwart, wir haben zwischendurch noch einen kleinen Delta-Nurflügler gebastelt und den getestet, aber der ist sehr klein, da passt nicht so viel Elektronik rein. Deswegen werden wir den jetzt als nächstes benutzen, um auch mal, und da komme ich gleich zu, die Landung zu optimieren. Aber das große Flugzeug, da haben wir uns jetzt eigentlich erst vor kurzem getraut, den mal automatisch landen zu lassen. Und haben einfach mal, nachdem wir halt Vertrauen zu dieser Flugplattform gewonnen haben, sagen, naja, machen wir halt mal. Definieren wir mal einen Landepunkt und dann fliegt er da, also eine große Kurve und landet. Einfach so. Wie so, wow, geil. Und das war so ein Wow-Aha-Moment, weil das ist jetzt der Augenblick, wo Bentor stand dann da, jetzt braucht ihr mich ja gar nicht mehr. So, das ja, weil wir jetzt haben wir den Moment, wo wir tatsächlich dieses Flugzeug komplett ohne technische Kenntnis ohne irgendwie überbordende technische Kenntnisse. So ein bisschen was muss man schon wissen. Bei scheiß Wetter besser nicht fliegen. Und natürlich musst du auch irgendwie auf Google Maps oder irgendeiner anderen Karte die Wegpunkte setzen und so. So viel technisches Verständnis ist zum Konfigurieren der Route brauchst du. Aber du musst null Pilotenkenntnis, null Modellflugkenntnis haben. Du sagst dann hier Take Off und dann schmeißt du und das Ding fliegt los und irgendwann kommt es wieder und landet. Das haben wir dann auch nochmal zur Perfektion getrieben. Gibt ein kleines Video von, da standen wir dann da, das Ding fliegt so eine große Kurve und wir standen so quasi am Ziel, wo es landen sollte und so, don't move, don't move. Und es kommt direkt auf die zugeflogen und landete direkt vor unseren Füßen. Sensationell. Das ist so, dann denkst du, okay, wir schaffen's. So. Das Problem jetzt ist, ich darf noch mal erinnern, wir wollen Menschen in Seenot retten. Und zwar in internationalen Gewässern. Nix Landebahn. Und jetzt, also das ist also ganz klar jetzt gerade die Herausforderung. Wir müssen von einem Schiff, der Sea-Watch, Sea-Watch 2, starten und irgendwie auf dieses Schiff zurückkehren. Ob wir da landen müssen, weiß ich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall auf dieses Schiff zurückkehren. Und da sozusagen Akku wieder aufladen und nochmal losfliegen. Und dann kommen wir jetzt vielleicht mal in einem kleinen Bogen zum was braucht eigentlich die Sea-Watch um ihre Arbeit? Und nochmal meinen allergrößten Respekt an die Leute, die das machen. Ich habe einige davon kennengelernt. Wow. Also Hut ab. Ganz tolle Leute, die das Herz an der richtigen Stelle haben und unglaublich engagierten, tollen Job machen. Und wir haben die dann gefragt, so, wir haben uns mit denen getroffen und gesagt, so, was eigentlich, weil es eine schlaue Idee, mal die Leute zu fragen, die es am Ende benutzen sollen, was braucht ihr denn? Und haben festgestellt, dass ganz viel von dem akademischen Kram, den wir uns überlegt hatten, wo wir sagten so, nee, brauchen wir nicht, unpraktikabel. Also eine Idee war, wir nehmen eine riesen Luftmatratze und landen auf der Luftmatratze. Ja, also eine Art Riesenplanschbecken. Haben wir identifiziert, es gibt Volleyball-Courts für Volleyball im Planschbecken. Also total bescheuert, ist ein riesengroßes Planschbecken, in der Mitte ein Netz. Ja, und da füllst du Wasser ein und dann spielst du Volleyball im Wasser. Über dieses Netz, man kann das Netz natürlich abmachen, das Wasser raus, brauchst du ja nicht. Und dann als Riesenbadeboot nehmen und auf diesem Badeboot landen. Fand man eine total tolle Idee und Sea-Watch so, die Leute so, das ist Quatsch. Dann müssen wir dann ein Beiboot zu Wasser lassen, um das Flugzeug wieder da rauszuholen. So, wie sollen wir da hinkommen? Und das ist so, das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet. Die sind einfach wahnsinnig pragmatisch in dieser Aufgabe. Und gesagt, okay, wir drehen es rum, ihr sagt uns einfach genau, was ihr haben wollt. Und die sagen, naja, was haben wir für eine Situation? Wir fahren hier mit dem Schiff durchs Mittelmeer und dann haben wir eigentlich haben wir ein Riesenproblem damit, dass alle auf diesem Mittelmeer, die gerade versuchen, Leute zu retten, und zwar sowohl staatliche, militärische als auch private Organisationen, sind wahnsinnig unorganisiert. Die koordinieren sich nicht, die sprechen sich nicht ab, die versprechen nicht mal die gleiche Sprache und können die kein Englisch und es ist alles total kompliziert und das ist Chaos und dann hat irgendeines dieser Schiffe hat gerade 4, 5 Flüchtlingsboote auf einmal gefunden und die anderen stehen da rum und langweilen sich und die schaffen es nicht, sich gegenseitig anzufangen, funken und sagen, helft uns mal, hier ist gerade die Hölle los, eilt uns doch mal zur Hilfe, es koordiniert irgendwie keiner. Und so hörten wir, die schlimmsten sind die militärischen Projekte da, also die Kriegsschiffe. Da die sind so unorganisiert, ob das jetzt Absicht oder tatsächlich einfach nur Inkompetenz ist nicht auszumachen, aber die sind offensichtlich weder in der Lage noch interessiert daran, vernünftig zu helfen. Da sind also die Privaten noch tatsächlich viel besser, offensichtlich. So, klare Ansage von denen, wir haben folgendes Problem. Wir haben hier ein Radar, das hat 5 Seemeilen Reichweite, das sind ungefähr 8 Kilometer. Wir sehen da einen Punkt und gängige Praxis ist, wenn wir den Punkt sehen, lassen wir ein Schnellboot zu Wasser, also so ein Dinghy, so ein Beiboot und fahren da hin und gucken, was es ist. Und dann ist es halt ein Fischerboot oder es ist eine Segeljacht oder irgendwas. Und wenn du zwei oder drei solche Punkte auf dem Radar hast, dann hast du ein Problem, weil ja, dann wird es schnell viel und dann hast du alle Schnellboote, alle Beiboote zu Wasser gelassen, die fahren unterwegs und dann hast du noch einen Punkt und jetzt stehst du da. So, das, also das, die konkrete Ansage, ganz klar, löst uns folgendes Problem. Wir wollen nachgucken, was das ist. Wir sehen einfach einen Punkt auf dem Radar und jetzt wollen wir wissen, was ist das? Müssen wir helfen oder ist das irgendwas anderes? So. Und das ist ein total schöner Fokus, weil da können wir uns überlegen, okay, können wir sogar ein kleineres Flugzeug nehmen, 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück, plus Reserve, sagen wir mal 40 Kilometer Reichweite, da haben wir gut Reserve, um auch mal Gegenwind und so weiter auszuhalten. Das müsste wohl zu machen sein. So, daran arbeiten wir jetzt gerade. Das ist Teil der Idee, zu sagen, welches kleine, wendige Flugzeug, dass wir dann möglicherweise auch irgendwie wieder auf diesem Schiff oder an diesem Schiff oder im Schiff und so weiter landen können, können wir dafür denn nehmen. Da sind wir gerade am Evaluieren, auch wieder nur Flügler, die haben den großen Vorteil, die haben, wenn sie Schubrotoren haben, also hinten den Motor und die Propeller nach vorne, würde, wenn man jetzt in einem Netz landen würde, und das ist ja eine durchaus nicht völlig absurde Idee, würde der Propeller sich nicht in diesem Netz verfangen. So, und außerdem ist total charmant, du hast einen Brushless-Motor und zwei Querruder und damit steuerst du das ganze Flugzeug, also nur drei mechanische Bauteile. Da ist ja auch die Idee, das möglichst wasserdicht und seewasserfest zu bekommen. Je weniger Bauteile du hast, umso weniger stressig ist das. So, da haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten identifiziert, die wir ausprobieren wollen. Das ist jetzt sozusagen Work in Progress. Die werden just gerade zusammengebaut, diese Teile. Dann haben wir noch identifiziert. Und hier kommen wir auch schon langsam in den Bereich, wo ich dann Fragen an die Community habe, nämlich wie landet man so ein scheiß Flugzeug auf dem Schiff? Eine Variante hat die ETH Zürich entwickelt. Das sind die sogenannten Tailsitter, heißen die. Das sind Flugzeuge, in dem Fall eigentlich auch nur Flügler mit zwei Rotoren vorne und großen Querrudern unten. Die fliegen wie ein Kopter senkrecht. Wir haben zwei gegenläufige Rotoren und steuern sozusagen die anderen Bewegungen über die Querruder unten. Die steigen also senkrecht auf, hovern da ein bisschen und dann kippen sie und fliegen los. So, dann gibt's noch die Rotationsflügler. Das macht DHL gerade irgendwo in den Alpen, um Post irgendwo auf die Alm zu liefern. Angeblich, ich habe so ein Video gesehen, das hielt ich eher für Fake. Aber die starten, da ist das Flugzeug nach wie vor so, die ganzen Tragflächen werden hochkant gepackt, der fliegt dann also so hoch und kippt dann die Tragflächen und nicht das ganze Flugzeug. So, könnte auch funktionieren, ist mechanisch natürlich immens aufwendig. So, und dazu kommt natürlich, um auf so einem Schiff zu landen, also das Starten, das stelle ich mir relativ einfach vor, das ist aber auch mit den Flugzeugen, die wir bis jetzt haben, total einfach. Du gibst die Mission ein, nimmst den Flieger und wirfst ihn gegen den Wind. Das geht total gut vom Schiff aus. So, die Frage ist jetzt, wie landen wir auf diesem Schiff? Und ja, eine kühne Idee, die wir jetzt auch noch nicht völlig verworfen haben, ist, und die haben wir jetzt auch gerade evaluiert, wir tunken alle wichtigen Teile in flüssiges Gummi. Es gibt so ein Zeug, das ist eigentlich in Waschbenzin aufgelöstes Gummi und gummieren die und damit sind die wasserfest. Dann bleibt eigentlich nur die Servos, gibt's in wasserfest und dann bleiben nur noch die Brushless-Motoren über, die sprühen wir mit Silikonspray ein und dann ist das Zeug alles mal irgendwie einigermaßen wasserfest. Und dann landen wir einfach neben dem Schiff im Wasser und dann fischen sie es mit einer Angel raus. Und wenn's kaputt ist, so, was man verstehen muss, ist, momentan ist die beste Methode auch, also die beste Methode, um die Leute in diesem Radar-Range zu finden, ist mit dem Schnellboot loszufahren. Die beste Methode, um darüber hinaus Reichweite, also Sichtweite zu erzeugen, ist momentan mit Ultraleichtflugzeugen vom Festland aus. Und es geht immer nicht vom südlichen Festland. Du musst also irgendwie von einem EU-Festland aus starten. Das heißt, die fliegen erstmal ein paar hundert Kilometer dahin, bis sie überhaupt anfangen zu suchen. Und so eine Mission ist relativ teuer. Das heißt, ein Tag so eine Mission, Suchmission zu fliegen, kostet mehr als die ganze Drohne. Ja, nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen. Und das ist das, was aktuell passiert. Auch im Vergleich mit diesen kommerziellen Drohnen, die im Einsatz sind von NGOs. Ja, man möge sich das zergehen lassen auf der Zunge. Wie viele von diesen Dingern, wir sind momentan in der Größenordnung, wir hatten mal eine Infrarotkamera, weil von Lesbos, Türkei nach Lesbos, die fahren immer nachts, deswegen wollten wir sie mit Infrarotkamera finden. Das ist momentan nicht mehr nötig. Also ohne diese Infrarotkamera kostet so ein Flugzeug vielleicht 1.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht können wir es optimieren auf 800 mit allem drum und dran. Ja, das geben die momentan pro Tag aus, um mit irgendwelchen Ultraleichtflugzeugen nach Menschen zu suchen. Und das ist jetzt nur diese Suchaktion. Wenn du überlegst, was allein dieser Unterhalt eines solchen Schiffes kostet und die Crew und die Leute, die da leben und arbeiten und so weiter. Und die sagen, hey Leute, gebt uns so eine Drohne. Gebt uns nicht eine, gebt uns 1.000. Gebt uns viele. Ja, das würde uns die Arbeit so doll erleichtern und es ist so notwendig. Das heißt also, unser Ziel ist, eine möglichst billige Drohne zu bauen, die das kann. Und es klingt absurd, aber wir haben tatsächlich drüber nachgedacht zu sagen, okay, wir verdoppeln die Reichweite und versenken die jedes einzelne Mal im Meer. Ja, weil das immer noch geiler ist, als die Leute ersaufen zu lassen. So, da muss man kurz drüber nachdenken, ob das Sinn macht oder wir packen da noch irgendwie was Aufblasbares dran, dass wir dann wenigstens noch ein, zwei Menschen damit retten können. Wenn wir jemanden gefunden haben, gehen wir halt da zu Wasser und dann ja, könnte man sich ja überlegen, bläst sich noch irgendeinen Rettungsballon auf, damit sich da noch jemand dran festmachen kann. Oder so. Das sind also die Gedanken, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Natürlich wäre es schöner, die mehrfach zu verwenden. Es würde den Aufwand reduzieren. Und deswegen überlegen wir gerade, wie landen wir es auf dem Schiff. Jetzt muss man sich überlegen, jetzt ist natürlich dieser Autopilot nicht dafür gemacht, ein bewegtes Ziel landendermaßen zu treffen. Folgendes ist momentan unsere beste Idee dazu. Oder naja, eine der guten Ideen. Wir spannen ein Netz, möglichst links oder rechts vom Schiff, machen links und rechts von diesem Netz einen GPS-Empfänger ran. Der ermittelt sozusagen die Koordinate des Zentrums dieses Netzes. Und jetzt fährt dieses Schiff möglichst, ja, haben wir noch diskutiert. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder fährt es gegen den Wind, dann ist es vorteilhaft, weil die Relativgeschwindigkeit von Minimalflugzeuggeschwindigkeit zu Schiff ist dann möglichst gering. Das heißt, wir landen möglichst langsam in diesem Netz. Die andere Variante wäre, das Schiff fährt mit dem Wind, dass sozusagen die Relativgeschwindigkeit zwischen Wind und Schiff möglichst null ist. Dann haben wir möglichst keine Turbulenzen. Ja, weil so ein Netz und so ein Schiff und so, das macht ja alles Turbulenzen. Und wenig Turbulenzen heißt, wir treffen möglichst präzise. Die beiden Varianten haben wir da gerade noch. Haben wir noch nicht entschieden. Auf jeden Fall ist die momentan eine der möglichen Ideen, dieses Schiff fährt und schickt jetzt immer diesen virtuellen Centerpoint des Netzes als neuen Waypoint an das Flugzeug. Das heißt, das Flugzeug wird dann vollautomatisch hinter diesem Schiff, egal welchen Kurs das gefahren ist, weil das zieht jetzt dann so eine Trajektorie, Wurst hinter sich her, wird also hinter diesem Flugzeug herfliegen und idealerweise dann irgendwann in diesem Netz landen. So, das ist die eine Variante, die wir gerade zur Auswahl haben. Die andere Variante, und die scheint uns eigentlich besser, aber auch viel, viel, viel aufwendiger, ist, eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, die umzusetzen. Wir machen ein Landeanflugsystem, weil die Befürchtung liegt nahe, dass GPS wahnsinnig ungenau ist Und dazu kommt ja noch, dass dieses Flugzeug auch nicht so irre präzise fliegt. Das haben wir neulich jetzt letztes Wochenende ausprobiert. Da haben wir einfach immer dieselbe Kurve geflogen und sind immer an derselben Stelle gelandet. Und das Ding ist jedes Mal woanders runtergekommen. Und dann haben wir auch mal versucht, möglichst lange im Kreis zu fliegen und mit der Kamera einfach senkrecht nach oben gefilmt, um zu gucken, wie groß ist denn die Abweichung, wie groß ist der Versatz. Dabei haben wir das gute Stück mal wieder in den Baum gesemmelt. Da sind wir nämlich schön im Kreis geflogen, das ging eine halbe Stunde gut und auf einmal meint er so, ich fliege jetzt im Baum. So, mir nichts, dir nichts. Ja, also das flog wirklich, uns war schon langweilig. Wir saßen unter unserem Regenschirm und langweilten uns, während dieses Flugzeug über uns auf 50 Meter Höhe, nee, 20 Meter Höhe, das war das Problem, 20 Meter Höhe kreiste und dann kreiste es und auf einmal hört es auf zu kreisen und flog in den Wald, kam wieder zurück und landete im Baum. Warum auch immer. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Die Vermutung war, dass ein Servo ausgefallen ist oder vielleicht hat eine dicke Wolke zu viel GPS. Aber kann eigentlich nicht sein, weil wir sehen, im Postmortem-Log sehen wir, dass er wusste, wo er ist. Also man sieht, wie dieser Pfad, den er wirklich geflogen ist, quer über den Wald bis in diesen Baum geht. Das heißt, er wusste, wo er ist, er wusste, was er tat. Wir haben es noch nicht rausgefunden, also auch das kann passieren. So, aber die Erkenntnis war, das Ding landet nicht so präzise, bis wir dann festgestellt haben, dass es ungefähr locker 25 verschiedene Parameter gibt, die man in dieser Autopilot-Software einstellen kann, die irgendwie mit Landen zu tun hat. So, also der automatische Landeanflug, das Landeanflugkontrollsystem. Da denken wir gerade drüber nach. Da sind wir auch über Ideen, Anregungen, Hinweise sehr dankbar. Eine Idee ist, wir bauen da irgendwie so eine lange Stange oben aufs Netz, vorne eine fette Infrarotleuchtdiode hin, hinten eine fette Infrarotleuchtdiode und dann müssen die irgendwie in einem möglichst perfekten Position zueinander stehen, damit das Flugzeug weiß, so bin ich richtig und ist es mehr so, dann muss ich ein bisschen hoch, ist es mehr so, muss ich ein bisschen runter. Ne? Also so ein bisschen wie so ein Funklandeanflugsystem am Flughafen. Das wäre die eine Variante. Die setzt natürlich relativ viel Software im Flugzeug voraus. Die andere Variante, da sind wir letzte Woche drauf gekommen, wir könnten es umgekehrt machen, weil wir haben ja ein quasi ferngesteuertes Flugzeug. Wir könnten jetzt Kameras da am Boot anbringen oder am Netz und den Flieger kommen sehen. Der hat eine fette Infrarotleuchtdiode, die er kurz vor der Landung anmacht. Und dann sehen wir, wo er ist. Und dann können wir ihn sozusagen von außen ferngesteuert ins Netz leiten. Das wäre noch eine mögliche Variante. Richtig toll ist das alles noch nicht. Es gab ein Projekt mal, das war von so einem sehr merkwürdigen Zeitgenossen, den wir auch kontaktiert hatten, der wollte Pontons bauen als Landebahnen für Drohnen, um drauf zu landen. Keine völlig doofe Idee, aber immer noch die Frage, wie kriegst du dann das Flugzeug von diesem Ponton wieder runter? Wir haben, was haben wir noch? Wir haben als überlegen, wo wir da weitermachen. Ja, natürlich.
Frage hier hinten.
Nur damit wir ungefähr wissen, in welche Richtung du denkst. Wie viel Platz braucht das Flugzeug denn eigentlich zum Landen? Also brauchst du jetzt irgendwie 3x3, 4x4, 6x6 Meter? Brauchst du irgendwie 2x10 Meter, um auszurollen ins Netz? Wenn man jetzt mal das Netz wegdenkt. Oder nur als
Sicherheitsnetz. Ja, das wissen wir tatsächlich noch nicht genau. Was wir wissen, ist so ein normaler Landeanflug auf Land, wo er dann irgendwo zu Boden geht, das passiert so in einem Radius von, ich würde mal grob schätzen, 15 mal 15 Meter. So, also da kommt er irgendwie irgendwo runter. Und das auch nur, wenn sich währenddessen nicht groß Wetter, Luftdruck, sonst was geändert hat, weil das ist ja ein komplexes Zusammenspiel aus Luftdrucksensor, kurz mal zu dem, was ist eigentlich drin. Da ist 3-Achs-Accelerometer, 3-Achs-Gyro, 2 GPS, ein Barometer, momentan, glaube ich, sogar 2 Barometer. Da ist eine Menge, da ist ein Thermosensor drin, der noch ein bisschen korrigiert diese ganzen Daten. Dann ist ein Airspeed-Sensor, also so ein Druckröhrchen, das einen Referenzdruck ermittelt, damit die Windgeschwindigkeit ermittelt. Und was haben wir noch? Eine Kamera, gut, die trägt nicht bei zum Fliegen. Man noch irgendeinen Sensor, jede Menge Funkgedöns, aber also das sind so die Sensoren, die wir haben, und das verändert sich mit der Zeit. Das haben wir gemerkt, als wir diese halbe Stunde im Kreis flogen. Das macht, wow, ja, also das, dann wird er plötzlich schneller, weil irgendwas, ja, und also es hängt von relativ vielen Faktoren ab, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es schwierig sein wird, dieses Netz präzise zu treffen, nur auf Basis der Onboard-Sensorik.
Wir haben noch eine weitere Publikumsfrage.
Ja, eigentlich sogar 2. Die eine wäre, wenn ihr in einen großen Schlauch reinfliegt aus Stoff, werdet ihr, glaube ich, langsamer gebremst als ja. In so einem Netz.
Ja, das haben wir auch überlegt. Wir haben nicht einen Schlauch überlegt, sondern wir haben überlegt, ob das Netz nicht in Fahrtrichtung, also in Landerichtung so spannen, so diagonal von unten, und dass wir dann so in diesem Netz landen, so dass er idealerweise im Netz nach oben rutscht und dann irgendwie da stecken bleibt.
Und die andere blöde Idee, warum nicht das Ding einfach das Schiff überfliegen lassen und an dem richtigen Zeitpunkt einen Fallschirm zünden und Motoren aus?
Ja, haben wir tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Fallschirm zünden ist auch in dieser Ardu-Pilot-Software schon vorgesehen. Ja, kann man sich schon vorstellen, das trifft das Schiff nicht. So, also das ist, du hast da Wind, das ist Meer, du hast da Wind. Und das Schiff bewegt sich und es schaukelt. Und also wir haben auch schon irgendwie überlegt, ob man nicht mit einem Schnellboot, einfach ein Schnellboot kann, ohne weiteres so schnell fahren, wie dieses Flugzeug, wenn es besonders langsam fliegt, fliegen kann, dass du halt dieses Flugzeug möglichst knapp über dem Meer und dann Schnellboot hinterher und dann pflückst du es, ne, aus dem Himmel sozusagen. Das war tatsächlich eine ernst gemeinte Idee, aber auch das hat natürlich wieder das Problem, dass wir hier ein Schnellboot zum Wasser lassen müssen, was total unpraktikabel ist.
Okay, und noch eine weitere Frage.
Wo wir gerade dabei sind mit dem Fallschirm und dass das Ding dann vermutlich ins Wasser fällt. Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr das Flugzeug am besten in Tausenderstückzahlen theoretisch haben könntet. Wie würdet ihr denn das produzieren? Es klingt bisher nur so, dass ihr es mit Hand macht, aber habt ihr schon drüber nachgedacht?
Nee, also haben wir noch nicht so richtig drüber nachgedacht, außer dass man natürlich noch, also wir sehen ein immenses Optimierungspotenzial was für ein Flugzeug nehmen wir am Ende wirklich? Ja, also dieses Chassis zu nehmen, das hat Vorteile, weil wir es erstens jetzt kennen und zweitens, weil es ein sehr, sehr gutmütiges Flugzeug ist. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass auch ein Delta-Nurflügler, der 2 Meter Spannweite hat, ähnliche Leistungsdaten schafft. Und der ist natürlich sehr viel einfacher zusammenzubauen. Wir haben auch noch nicht völlig aufgegeben, ein komplett eigenes Chassis zu produzieren, erstmal in halt selber ausschnitzen mit einem heißen Draht aus dem Styroporblock und später eine Form von machen. Und die Frage, wie man da viele von macht, müssen wir mal gucken. Es gibt inzwischen, haben wir gesehen, eben solche Delta-Nurflügler, die kommen fast fertig. Ja, das ist einfach ein Stück Styropor, da haust du dann den Controller rein, die Servos dazu, Motor hinten ran und dann geht's los. Eine Idee war, dass wir die gesamte, ja, dass dieses Flugzeug so modular aufgebaut wird, das haben wir auch tatsächlich, kein Scherz, was die Landung angeht, überlegt, dass wir im Prinzip so ein Plastikabflussrohr als Rumpf nehmen, wo die ganze Elektronik gekapselt drin ist, vorne die Kamera, hinten der Motor mit dem Propeller, und da kommen links und rechts die Tragflächen ran, magnetisch gekoppelt an die Aktoren, die die Querruder bedienen. Und zum Landen werfen wir einfach die Tragflächen ab und das Ding kommt runter. Ja, und die Tragflächen drauf gepfiffen. Ja, das ist nur ein Stück Styropor für 20 Cent. Das ist nicht so schlimm. Das ist halt Umweltverschmutzung, aber für einen guten Zweck. Ja, und dann, falls es gar nicht anders geht, dann pfeifen wir halt auf die Tragflächen, das Ding kommt runter und wir sammeln es wieder ein. So, ja, das war tatsächlich auch schon eine Idee. Und kurz, was ich vorhin vergessen hatte, wir haben inzwischen auch, damit wir das Flugzeug wiederfinden, weil wir ja dazugelernt haben, was diese Long-Range-Flüge, die Idee der Long-Range-Flüge angeht, haben wir ein Iridium-SAT-Modem besorgt, das dann jetzt demnächst mitfliegt, damit auch, wenn es irgendwo wassert, das wollen wir dann so, dass es halt voll autark ist, das heißt, dieses Iridium-Modem hat seinen eigenen GPS, hat seine eigene Stromversorgung, zusätzlich zur externen Stromversorgung. Und wenn es dann irgendwo zu Boden geht und der Watchdog von dem Autopiloten nicht mehr zu sehen ist, dann fängt es an, Datagramme an den Satelliten zu senden, damit wir wenigstens die Hardware wieder kriegen. So, aber ja, also es gibt viele, viele Varianten, was man da machen kann. Ich hätte ja Bock drauf auf so eine Abflussrohrgeschichte irgendwie auf eine Art. Was ich auch gesehen habe, auf YouTube sehr schön anzuschauen, das sind Starrflügler, also Modellflugzeuge, wo quasi ein Quadcopter eingebaut ist nochmal. Die starten dann also einfach tatsächlich so. Und da sind zwei Flightstacks drauf, einer für den Quadcopter, eine für das Flugzeug. Die starten so, dann machst du die Vorwärtsrotoren an, das Ding fliegt los und irgendwann schaltest du einfach den Quadcopter-Flightstack aus. Und das Ding fliegt. Ist natürlich aerodynamisch nicht so ganz geil. Ja, das macht gefühlt, haben wir uns sagen lassen, ungefähr 20% Verlust an Reichweite. Was womöglich fair ist. Also was bei 100 Kilometern, naja, dann sind es halt nur noch 80. Oder so. Ja, mal gucken. Ich lebe in der Hoffnung, dass es da eine Lösung gibt, die irgendwann sich als optimal erweisen wird. Insbesondere glaube ich, und da sind wir gerade sehr guter Dinge, dass innerhalb der nächsten 12 Monate Batterien auf den Markt kommen, die diese 20% sowas von dicke wieder wettmachen. Also nach allem, was da am Horizont schwebt, wird es im nächsten Jahr Akkus geben, die bei gleichem Gewicht die doppelte Leistung haben. Und damit uns das, naja, fast vollständig, also ne, die Reichweite verdoppelt mit dem Ding. Und das ist irgendwie cool. Also man muss sich das mal überlegen. Ne? Wir können also theoretisch, ne, wenn diese Akkus nächstes Jahr rauskommen, dann könnten wir von hier, von Berlin, ja, so ein Ding, du kannst da auch Nutzlast noch ein bisschen reinpacken, ja, losschmeißen und 2 Stunden später landet das Ding an der Ostsee. Ja. Ja, oder wo haben wir? Also das muss man sich auch kurz überlegen. Und das macht natürlich, wirft die Frage auf, was kann man denn mit so einem Gerät dann noch alles machen? Und was kommt denn da eigentlich gerade alles auf uns zu an Fragen? Und es gibt jetzt, damit experimentieren wir, es gibt ein, wie heißt es dann, nicht Jacket, es gibt ja den Raspi Zero, der gerade in aller Munde ist, in Bastler-Ecken, und dafür gibt es jetzt ein Sensorboard, und dieser Ardu-Pilot-Software kompiliert jetzt inzwischen auch auf diesem Raspi Zero mit Realtime-Modulen. So, damit spielen wir gerade rum. Das hat natürlich gewisse Vorteile, ne? Weil dann erstens macht es die Entwicklung schneller, zweitens kannst du halt dann dich voll geil während dem Flug mit SSH drauf einloggen. Ne, das ist cool. So, und gucken, was passiert. Und ne, insbesondere kriegst du damit halt jede Menge Leistung in dieses Flugzeug, um eine Menge an zusätzlichen Informationen zu bekommen. Was uns zu einem ganz wichtigen Thema bringt, nämlich die Information. Wie kommt denn die Information jetzt eigentlich vom Flugzeug zum Schiff? Irgendwann muss das Flugzeug doch mal sagen, so, ich habe was gefunden. Oder wie machen wir es denn? Wie ist es denn? Die erste Idee war, wir haben ja diese, ihr erinnert euch, Türkei, Lesbos, da fahren die Flüchtlinge immer nachts. Das heißt, wir haben eine Infrarotkamera. Jetzt haben wir überlegt, wir bauen uns also da vorne so eine FLIR irgendwas, FLIR-WU 640 512 Pixel Infrarotkamera vorne drauf. Und dann sitzt jetzt also jemand vor dem Bildschirm und sieht dieses Videobild, das analog übertragen wird, weil das funktioniert momentan irgendwie immer noch am zuverlässigsten. Und dann sitzt er also vor diesem schwarzen Bildschirm. Schwarz. Schwarz. Und wartet drauf, dass auf diesem schwarzen Bildschirm irgendwas passiert. Und wenn was passiert, dann passiert es nur ein paar Sekunden lang, weil dann ist das Flugzeug ja drüber weggeflogen. Das heißt, er muss die ganze Zeit auf diesen Bildschirm starren. Und dann war auch wieder Sea-Watch völlig klar. Die kennen das, die nennen das Radarwache. Und meinen, ja, das kannst du nicht länger als eine Viertelstunde. Dann musst du tauschen mit jemandem, das drehst du durch. Ja? So, das hatten wir uns anders vorgestellt. Wir dachten, na ja, und dann sitzt du da und ne? Guckst du mal, ja, da habe ich was gesehen. So, und dann fliegt man da mal hin. Nee, also meinen sie, das kannst du vergessen, wenn du wirklich tatsächlich nur ein paar Sekunden hast, wo du irgendeine Sichtung bewerten musst, dann kann das jemand nicht länger als eine Viertelstunde. So. Das Problem sind wir jetzt so ein bisschen los. Ich erkläre gleich warum, weil die das, was sie sich wünschen von Sea-Watch jetzt, nicht für die, wir gucken mal, was im Radarreichweite passiert ist, ob dieser Punkt da eigentlich ein Flüchtlingsboot ist oder nicht, sondern für die Frage, wir möchten mal unseren Range erweitern. Das heißt, wir möchten mal gucken, wie weit wir weiter weg als unser Radar. Da hätten die natürlich nicht so gerne ein Video, sondern die hätten einfach gerne so asynchrone, so hochauflösende Bilder. So, dass man halt gut von oben ein Foto hat und dann die Fotos nacheinander durchgehen kann, asynchron. Bisschen Realtime, weil du willst ja schnell auch bei den Leuten sein, um zu helfen, aber nicht die ganze Zeit draufstarren, sondern einfach durchgucken und sagen, na, was ist denn das? Mal ranzoomen, ah nee, weiter, oh hier Segelboot, nee, weiter. Ja, so, das heißt, die wünschen sich jetzt, und wir so, echt, dass sie halt möglichst hochauflösende Bilder möglichst verlustfrei digital übertragen bekommen. Auch so ein Problem, ne? Jetzt haben wir, sagen wir mal, wir haben eine spezifizierte Reichweite von insgesamt 100 Kilometern, also im Worst Case 50 hin, 50 zurück. Wir wollen also aus 50 Kilometer Entfernung ein 12 Megapixel Bild empfangen. Ja, wie geht denn das? Wie machen wir das? So, was gibt's denn da? Naja, DVB-T vielleicht irgendwie, nee, auch nicht. Also WLAN geht nicht, weil WLAN ist ja irgendwie total verbindungsorientiert mit jeder Menge Overhead und Handshake und Ohr. Und wenn du einmal die Verbindung verloren hast, bei dem ganzen Jitter, den du auf dieser Entfernung hast, du kriegst ja die WLAN-Verbindung nicht wieder. So. Und jetzt haben wir was gefunden, was einige von euch vielleicht kennen. Das ist der allseits beliebte WLAN-Wi-Fi-Broadcast. Also eigentlich die UDP-Schnittstelle zu deinem WLAN, der Injection-Mode, wo du halt ja diese ganzen Protokoll-Overhead einfach mal über Bord schmeißt und einfach mal auf dieses Broadband da deine Daten raufkotzt und sie da rausliest. So funktioniert das eigentlich, und da hat tatsächlich auch schon mal jemand was gebaut, um damit so ein bisschen H264 zu übertragen, also einfach ein bisschen Video rüber zu machen. Das hat ganz doll viele Vorteile. Haben wir uns überlegt. Probieren wir gerade, sind wir noch nicht endgültig, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber die Theorie ist erstmal, ja, ist ja geil. Wir können jetzt also sowas wie UDP machen über Wi-Fi. Das hat den unbeschreiblichen Vorteil, dass diese Wi-Fi-Hardware kotzbillig ist. Also wirklich billig. So ein USB-Stick, der das kann, kostet ja keine 10 Euro. Das ist geil. Jetzt noch so ein Booster darauf. Wir sind in internationalen Gewässern. Wir können damit 120 Watt blasen, wenn wir wollen. Das kriegen wir natürlich aufs Flugzeug nicht mehr rauf. Aber irgendwie 3 Watt oder 4 Watt oder so, das kann schon gehen. Das dürfen wir da. Das ist natürlich irgendwie cool. Da tropft einem so ein bisschen der Zahn. Und damit könnte man jetzt also schon mal ordentlich ein bisschen pusten in die Weltgeschichte. Und natürlich können wir, weil kostet ja nur 10 Euro, auch 2 von diesen Dingern aufs Flugzeug bauen und ein bisschen Transmit Diversity spielen. Und auf der Empfängerseite haben wir uns überlegt, naja, dann nehmen wir jetzt so einen Antennentracker. Das war so die erste Idee, also eigentlich eine Antenne, eine ordentliche Richtantenne mit zwei Servos, die sich halt ausrichtet, bis wir festgestellt haben, ist scheiße auf dem Schiff. Das Schiff schwankt und zwar die ganze Zeit. So plus minus 6 bis 10 Grad. Ja, aber das ist relevant. So, wenn du da raus bist, bist du da raus. Und du musst also, und dieser Antennentracker ist also die ganze Zeit am Machen und dann ist er ganz schnell kaputt. Der ist dafür nicht gemacht, der, den wir da hatten, nicht. Und die, die das können, nämlich die für maritime Anwendungen, für Satelliten, Internet auf Schiffen gemacht sind, die sind so abartig teuer. Also richtig, da haben wir überlegt, ob wir was gesponsert kriegen und so weiter. Ist alles gar nicht so einfach und vor allem ist es dann nicht massentauglich, nicht reproduzierbar, wäre dann Goodwill von irgendeiner Firma und so weiter. Wir hätten ja gerne was, was viele Leute nachmachen können. Jetzt haben wir überlegt, okay, wir machen aus der Not eine Tugend, weil Wi-Fi, und das ist ja, das war die Idee auch für Analog-Video, ja. Wir pointen einfach in die richtige Richtung, aber jetzt sind wir ja im Wi-Fi-Bereich. Ja, 5 Gigahertz ist nicht so optimal für solche Long Range wie 2,4. Das heißt, wir sind im Augenblick auf diesem Old and Busted 2,4 Gigahertz Zeug. So, das ist nochmal billiger und hat auch eine größere Reichweite, zumindest wenn Wolken im Weg sind. Und da gibt's so was Geiles wie Sektorantennen. So, haben wir jetzt ein paar ausgesucht, die ganz schönen, billigen, sogenannten kommerziellen Profi-Tools von Ubiquiti, Sektorantenne, 60 Grad Öffnungswinkel, Dual-MIMO mit 17 dB Gewinn. So, mal überlegen, da brauchen wir 8 Stück, dann haben die ein bisschen Überlappung und dann gucken die einfach einmal im Kreis. Ja, die stellen wir so ein bisschen schräg, dann gucken wir auch so ein bisschen hoch. Einmal so im Kreis aufgestellt, das schlägt uns 3 Fliegen mit einer Klappe. Erstens, wir brauchen keinen Antennentracker mehr. Es schwankt das Schiff natürlich immer noch, das heißt so ein bisschen die Polarisierung dreht sich so ein bisschen. Wir hoffen, dass das reicht, wissen wir noch nicht. Der zweite Vorteil ist, wir haben extrem leistungsfähige und sehr preiswerte Antennen mit viel Gain, die hoffentlich das abkönnen und dabei auch noch sozusagen, wenn wir jetzt an jede dieser Antennen ein Wi-Fi-USB-Adapter ranmachen und dann können wir ja Folgendes tun. Wir können jetzt Pakete von all diesen Antennen sammeln. Manche werden gar nichts empfangen, die schalten komplett in, aber die so in die Ene, das ist so ein bisschen Diversity-Mimo in komplett in Software. Wir sammeln einfach alle Pakete und gucken uns die Checksums an und da, wo die Pakete, wo die Blöcke am heilesten, also da, die sortieren wir uns aus all diesen Antennen zusammen. Ja, und machen da wieder das heile, komplette Bild draus. So, das ist eine Idee. Dazu noch jede Menge Forward Error Correction ist so die Idee, also einfach jede Menge Korrekturinformationen mitgeschickt und das Ganze dann noch mehrfach redundant übertragen, so haben wir das mal ausgerechnet, führt dazu, dass wenn wir in 1 Kilometer Höhe fliegen würden, mit einem 45 Grad Öffnungswinkel, senkrecht nach unten, mit einer 12 Megapixel Kamera, dann haben wir 1 Minute Zeit, um dieses Bild JPEG komprimiert, so dass man noch ein Flüchtlingsboot erkennen könnte. Das hätte dann 32 mal 12 Pixel ungefähr. Hätten wir 1 Minute Zeit, das zu übertragen, das würden wir mit hinreichend vielen Forward-Error-Correction-Paketen ungefähr 4-mal schaffen bei ungefähr sowas wie 5 Megabit Übertragungsrate. Ob das klappt, wissen wir nicht. Das ist jetzt jedenfalls aktuell unser Plan. Der weitere immense Vorteil von dieser Technik, so denken wir uns das zumindest, bin ich für Kritik und Anregungen sehr dankbar, ist, wir haben dann da 8 Antennen mit 8 voneinander unabhängigen Empfangseinheiten. Damit können wir ja auch mehr als eine Drohne losjagen. Ja? Damit können wir ja eine nach da, eine nach da, eine darüber, eine nach da schicken. Alles mit derselben Groundstation. Und diese Daten empfangen und die kriegen IDs und da, wo wir die Pakete zusammenkriegen, malen wir ein Bild auf dem Bildschirm. das war so jetzt, das ist so, hey, wow, cool. Und da können wir eben diese Short-Range-Aufklärungsmissionen noch lostreten und so weiter. Also das ist so die Idee, wo wir gerade aktuell dran arbeiten, wo wir noch ein bisschen Ärger mit diesem Wi-Fi-Broadcast haben. Weil das irgendwie, wenn man das nicht so macht, wie der das implementiert hat, sich das gedacht hat, dann kommen dann irgendwie nicht alle Pakete durch. So ein bisschen magisch. Müssen wir mal gucken, das quält uns gerade noch. Das kommt uns wie eine ziemlich plausible Idee vor, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren wird, damit die Daten zurückzukriegen. Und dann hätten wir ja gerne, dann haben wir noch so Status Dreaming, so wenn wir jetzt Linux-Rechner an Bord haben und die werden ja immer kleiner und immer schneller. Es gibt jetzt diesen, wie heißt der, diesen Raspi Nano Air irgendwas, der ist so groß, hat 4 Kerne mit 1,4 Gigahertz und gleich noch Wi-Fi an Bord, gerade irgendwie auf den Markt gekommen für 19 Euro. Das fanden wir irgendwie auch toll. Sowas, da könnte man ja noch jede Menge Bilderkennung machen, mal. Ja, vielleicht. So zumindest, dass man sagt, wir schmeißen einfach mal alles weg, was garantiert nur mehr ist, wo nichts ist. Und übertragen jetzt nur noch das, wo wir irgendwie, wo das System unsicher ist. Na, das wäre so eine Idee noch. Und in einer idealen Welt, weil es ist jetzt natürlich auch fragwürdig, so eine fliegende Funkbarke, die allen nur zuschreit, hier bin ich, die ganze Zeit in der Luft zu haben. Also in einem kühnen Traum leben wir in der Hoffnung, dass das Ding irgendwann überhaupt nicht mehr sendet, außer es hat was gefunden, und zwar wirklich. Ja, das wäre natürlich total cool, weil dann fliegt es völlig autark und ohne auf sich aufmerksam zu machen, auf und ab, und irgendwann findet es was und dann schickt es irgendwie verschlüsselt ein Datagramm rüber, einmal ganz kurz, und danach ist es schon wieder ganz woanders und sagt Bescheid, hier hatten wir eine Sichtung. Und mit so Referenzen, ein kleines Bild, so der Ausschnitt, nur noch, wo was zu sehen ist. Und dann kannst du tatsächlich einfach an der Ground Station sitzen und warten, bis es Bing macht. Und das wäre so irgendwie, ja, der Traum, so die Vision, wo es dann weitergeht, zu sagen, okay, was sind denn die Ausblicke für so ein Projekt? Was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne richtig fette Akkus. Wenn es sich nicht gibt, nehmen wir halt Brennstoffzellen. Wir hätten gerne 1000 Kilometer Reichweite. Das macht Boeing zum Beispiel. Die haben eine Drohne, eigentlich auch für Agrar und so und Fischerei und so. Die heißt Scan Eagle. Die haben das, also ist auch ganz hübsch anzuschauen, die haben das Problem der Landung auch auf Schiffen auf eine sehr interessante, aber auch sehr brutale Art und Weise gelöst. Dieses Flugzeug ist, ich weiß nicht, aus Carbon oder mit metallverstärkten Vorderkanten der Tragflächen. Ist relativ groß, glaube ich, 3,50 Meter Spannweite oder sowas. Fliegt 1000 Kilometer, hat einen Spritmotor. Wollen wir nicht, weil ist laut, macht Probleme. Ganz viel Mechanik, kann ganz viel schiefgehen. Im Handling, im Setup und so weiter. Wollen wir irgendwie nicht. Motor, also Brushless-Motoren ist viel geiler. Nur 2 bewegte Teile, 2 Kugellager, der Rest ist Elektronik. Ist irgendwie viel charmanter. Aber was die machen, die haben diese Tragflächen, die sind so ein bisschen schräg angeordnet. Die sind offensichtlich stark verstärkt vorne, vermutlich mit Stahl. Und am Ende beider Tragflächen haben die so Schnapphaken. Und dann spannen die am Schiff ein Drahtseil auf mit so einem Kran, mit so einem Hydraulikkran, der sehr elastisch ist. Und dann fliegt dieses Flugzeug einfach in dieses Drahtseil. Das Drahtseil schleift jetzt also an der Tragfläche lang, bis es hinten einhakt. Und hängt dieses Flugzeug da am Drahtseil. Und dann lassen sie das wieder runter. So, also auch die hatten offensichtlich, man sieht an dieser Lösung, auch die hatten offensichtlich große Not bei der Beantwortung der Frage, wie landen wir so ein Ding auf dem Schiff? Ja, das ist, wenn man keinen Flugzeugträger hat, tatsächlich nicht ganz einfach. Auch Flugzeugträger sind auch nur eine Krücke, muss man dazu sagen. Das ist ja auch nicht viel besser und geht andauernd schief. So, damit sind wir jetzt eigentlich schon von meiner Seite, dann können wir langsam in die Diskussion einsteigen. Interessant für uns vom Ausblick wäre noch, ja, Reichweite erhöhen, jetzt wo wieder tagsüber fliegen, große Spannweiten, möglichst viele Solarzellen auf den Tragflächen und damit nochmal was kitzeln. Es gibt Projekte, die jetzt sehr, sehr, sehr hoch fliegen, mit sehr, sehr, sehr großen Spannweiten, die sich jetzt anschicken, damit tatsächlich weitgehend stromunabhängig, also autark zu werden. Das heißt, einfach tagsüber genug Energie zu laden, um segelnd, Aufwinde ausnutzend und mit dem, was sie tagsüber gesammelt haben, über die Nacht zu kommen. Also damit möglichst autark zu fliegen. Das halten wir für unser Projekt noch für völlig unrealistisch. Aber sowas wie eine Brennstoffzelle und damit irgendwie ernst zu nehmen, Größenordnung von 400 bis 600 Kilometern hinzukriegen, das glauben wir, ist in den nächsten 12 bis 18 Monaten drin. So, und das halten wir durchaus für realistisch. Auch machbar in dieser Hobby. Wir machen nicht eine Drohne für 1 Million, sondern für eine für unter 10.000 Euro. Sowas in der Art. So, und damit würde ich mal jetzt offiziell auch die Fragerunde eröffnen. Mal gucken, was uns noch alles einfällt.
Alles klar. Ich bin gespannt auf eure Anregungen. Okay, ich komme hier schon mal nach vorne. Wir haben hier eine Frage.
Ja, und bisher gehen die Lösungen in die Richtung, wir haben ein Schiff, wir haben viele Drohnen, wir machen alles selber und wir lösen das alles für uns. Das Projekt trägt sich selber. Aber wie steht es mit Kooperationen? Wir haben ja eine Menge Steuergelder rausgepfiffen für eine Abteilung hier, die sich Bundeswehr nennt und auch im den Gewässern herum surft. Und sie haben große Augen. Sie können viel sehen. Wie steht es denn mit der Beteiligung der Daten von dem, was Sie sehen für euer Projekt?
Von mir persönlich kann ich nur eine persönliche Antwort geben. Ich werde nicht mit der Bundeswehr kooperieren. Wenn die Bundeswehr, die ja ein Staatsunternehmen ist, wenn man so will, das tut, was aus meiner Sicht für alle Staatsunternehmen grundsätzlich Pflicht sein sollte, nämlich alle Informationen, die sie sammeln, frei und öffentlich zur Verfügung stellen würden, dann würden wir die nutzen. Selbstverständlich. Ja, aber nein, ich werde nicht mit der Bundeswehr kooperieren. Nicht in diesem Sinne.
Okay. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, wir schauen einfach mal, was die für Daten haben, indem wir auf deren Frequenzen gehen. Das ist natürlich auch nicht ethisch richtig. Aber wie ist dann umgekehrt bei eurer Kommunikation? Habt ihr soweit die ganzen Daten, sind die mitsehbar? Werden sie zur Verfügung gestellt oder sind sie verschlüsselt und nur für euch einsehbar?
Also momentan haben wir da tatsächlich lange drüber nachgedacht. Das ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage, die wir im Augenblick den Kräften, den Rettern, den Menschen vor Ort überlassen würden. Die teilen tatsächlich auch jetzt schon gängige Praxis den Kriegsschiffen mit, wo sie was nicht mehr selber handeln können, wo sie Hilfe brauchen und so weiter. Die Erfahrung momentan geht dahin, dass die nicht hilfreich sind. Ja, also eine Anekdote, die wir von Sea-Watch erzählt bekommen haben, dass sie einen Menschen aus dem Wasser gerettet hatte, der war reanimationspflichtig. Den haben sie dann reanimiert bekommen, haben ihn dann auf diesem Kriegsschiff abgeliefert in der Hoffnung und Annahme, dass sie da eine topmedizinische Versorgung haben, sind dann aber nochmal losgefahren, ihren eigenen Arzt vom Schiff holen und da hinbringen, nur um sich zu vergewissern. Und das waren irgendwie, er meinte sowas wie 10 Seemeilen bis zum Schiff zurück und wieder dahin. Bis sie wieder auf dem Kriegsschiff waren, hatten die es noch nicht geschafft, ihren Arzt zum Patienten zu bringen. Ja, also wir haben da nicht besonders viel zu erwarten. Es ist möglicherweise, man soll ja nicht durch Boshaftigkeit erklären, was man auch durch Dummheit und Inkompetenz erklären kann, aber das ist schon wirklich arg.
Und eine weitere Frage.
Eine Anmerkung vor allen Dingen, also es ist nicht mehr Doofheit und Inkompetenz. Sie haben das Leichtflugzeug von Sea-Watch nicht starten lassen, ganz bewusst, was helfen würde, hast du ja selber auch eben erwähnt. Ja. Es ist nicht so, dass die Fluggesellschaften, die du vorhin erwähnt hast, nur die Rückführung machen müssen, sondern die kriegen Geldstrafen bis 500.000 Euro plus Entzug der Lizenz, eine Fluggesellschaft zu machen. Sonst würden wir ja einfach jetzt eine Fluggesellschaft gründen und das Ding wäre gegessen und wir tragen halt die Kosten im Zweifel, wenn es mal nicht klappt. Aber die machen die halt den Laden dicht. Und damit geht es dann halt wirklich nicht aus Sicht der Fluggesellschaft. Eine andere Sache nochmal zur Landung. Du hast ja auch schon gesagt, die Idee, vielleicht bei den Leuten in Not landen zu können. Also für mich klingt es immer mehr so, als wenn ich eigentlich das Ding wassern können will. Dass ja. das am aller entspanntesten wäre. Vielleicht sogar mit einem Fallschirm, damit nichts bricht, nicht die Flügel brechen oder so beim Landen. Und es dann sozusagen mit dem Heck zuerst runtergeht und schwimmen kann und, wie du sagst, im Zweifelsfall sogar noch was für die Leute vor Ort dabei hat oder einfach eingefischt werden kann mit einem langen Netz, Angel, was auch immer.
Ja, das sind halt zwei verschiedene Szenarien, ne? Das eine Szenario ist, man fliegt halt eine Mission, bis der Akku alle ist, tauscht den Akku und fliegt weiter, und das will man oft machen, so oft man kann, weil damit findet man möglichst viele Leute. Das ist total pragmatisch. Das andere Szenario ist, ich wassere das Ding irgendwo und dann sammle ich es wieder ein. Dabei wird's nass, dabei geht was kaputt. Seewasser ist aggressives Zeug. So, das ist nicht optimal. Ich bin da ambivalent. Ja, das macht natürlich viel mehr Mühe, viel schöner, viel eleganter wäre tatsächlich. Das irgendwie vernünftig auf dem Schiff runterzubringen, so dass man tatsächlich gleich wieder losfliegen kann. Das ist ja das, was wir wollen.
Okay, ich hätte jetzt noch mal eine Frage von der technischen Seite. Und zwar hattest du erwähnt, dass ihr schon mal mit Thermalkameras experimentiert hattet.
Ja.
Und jetzt seid ihr sozusagen auf 12-Megapixel-Kamera und höher, also auf höher auflösende Kameras umgestiegen. Könnte man nicht auch einfach eine Kombination wählen? Dann würde man sich den gesamten Kram mit OpenCV, Machine Learning und sonstiges ersparen, indem man sozusagen sagt, okay, ich habe mit meiner Thermalkamera gesehen, da ist ein Hotspot, da ist irgendwas, und ich schieße ein Foto und sende es dann zurück.
Nee, leider nein. Nachts funktioniert das mit den Thermalkameras. Tagsüber leider nein. Weil du hast da Sonne und du hast da Wellen, und diese Wellen streuen dieses Sonneninfrarotlicht in alle Richtungen. Dann hast du so Flares und so, also es ist ein ganz buntes Bild, da siehst du auf der Thermalkamera gar nichts, außer ganz viel Sonne, wenn die Sonne scheint. So, das heißt, es hilft dir nicht besonders, und du hast vor allem, wenn die Sonne scheint, das wird alles reflektiert von der Wasseroberfläche, ganz diffus. Ja, das ist selbst nachts schon schwierig. Dann wird zwar so ein bisschen die Wärme wird ins Weltall gestrahlt und so weiter. Aber das Wasser, wenn das jetzt im Sommer sowas wie paar 20 Grad hast, und du hast da einen Menschen im Wasser, der hat ein paar 30 Grad, davon siehst du aber nur den Kopf, der ist so 20 Zentimeter groß, das ist schon schwer genug. Wir haben das ausprobiert im See. Wir haben also Leute in den See geschubst nachts und haben mit der Thermalkamera drauf geguckt. Da muss man schon relativ nah ranfliegen, um den noch zu sehen. Also da würden wir so von Flughöhen von 100 bis 140 Metern Höhe sprechen, um zuverlässig einen Menschen im Wasser zu finden. Auf diese Art und Weise. Schlauchboote geht natürlich besser, geht auch aus größerer Höhe, ist klar. Aber dadurch, dass die auch nicht so hochauflösend sind, das ist schwierig. Und tagsüber hilft dir die Thermalkamera wirklich herzlich wenig, leider. Da ist also optisch deutlich besser.
Stani, danke für den Vortrag. Geiles Projekt. Genug Loophodelei. Wie finanzierst du dich? Wo kommt die Kohle weiter, wenn die Idee erstmal steht?
Ja.
Und wie kommen wir dabei?
Ja, also momentan ist das relativ privat finanziert von freundlichen Spendern, sage ich mal. Also ein spendenbasiertes Projekt, wie so viele dieser Art. In einer idealen Welt wünsche ich mir, wie soll ich sagen, erstmal Ei legen, dann gackern. Ja, ich würde jetzt also tatsächlich mal, und das ist kurz zum Zeitplan, wir wollen über diesen Winter das so weit bringen, dass wir jetzt im Winter fahren nicht so viele Flüchtlinge, da fährt auch die Sea-Watch nicht so intensiv, wenn überhaupt, dann wird gewartet, dann wird überholt und so weiter. Ab März nächsten Jahres geht's wieder los. Wir wollen im März nächsten Jahres so weit sein, dass wir konkret den ersten Piloten auf dem Schiff machen, und sobald wir den ersten Menschen damit gefunden haben, dem ersten Menschen damit helfen konnten, ne, erst eiligen, dann gackern, dann würden wir tatsächlich die Trommel rühren und sagen, okay, das Konzept funktioniert, Proof of Concept ist da, der Pilot funktioniert, Pilotversuch, das kann man jetzt weiter nach oben skalieren und bis dahin vielleicht schaffen wir es. Wie gesagt, ich habe die Sea-Watch-Leute als extrem kompetent und engagiert erlebt, dass wir irgendwie eine vereinte Kraft zwischen Sea-Watch, CCC und Leuten, die das sonst noch interessiert, in einem Crowdfunding dann oder so hinkriegen, um zu sagen, wenn es funktioniert, aber mir wäre wichtig, dass es halt funktioniert und man nicht jetzt ewig Versprechungen macht, die dann nichts werden. Ne? Dass man dann ein Crowdfunding macht sozusagen oder einen Spendenaufruf zu sagen, so, und das multiplizieren wir jetzt. Wenn wir das vorher schaffen zu beschleunigen durch Unterstützung, da ist, glaube ich, mehr als dass das Geld nötig wäre, ist die Kompetenz von schlauen Leuten gefragt. Ja, und das ist natürlich auch immer ein Organisationsproblem. Wie kriegt man, wir haben eine Menge Hilfsangebote, aber die musst du irgendwie koordinieren, instruieren. Das ist schwierig. Ja, also momentan hapert es bei uns am meisten daran, das alles sauber zu dokumentieren, was wir da tun, damit man es dann nachvollziehen kann und so ein bisschen dann ein Wiki zu machen und so ein bisschen die ganzen Erfahrungen, die schreiben wir uns momentan noch per Mail hin und her, aber das alles mal zu sortieren. Größte Aufgabe momentan ist tatsächlich mal rauszufinden, wie viel Geld haben wir denn ausgegeben, wie viel Geld haben wir denn noch, die ganzen Quittungen zu sammeln, die ganze Buchführung dazu zu machen, das nervt am meisten, hält ganz doll von der Arbeit ab, auf eine Art. Also das ist so ein bisschen, da hängt es eher momentan. Ansonsten sind kleine Teams natürlich schneller, aber wenn wir da ernsthaft Leute haben, die sagen, ja, da will ich mit Impact erzeugen, dann ist Kompetenz mehr gefragt als Geld im Augenblick. Wär meine Vermutung. So. Natürlich könnte man, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt mal irgendwie noch 30.000 Euro, dann könnte man jetzt auch mal Leute dafür bezahlen, dass sie was tun, was wir sonst alles nur am Wochenende machen. Klar würde das dann vielleicht auch schneller gehen. Ja, aber das weiß ich nicht. Da würde ich tatsächlich erst noch mehr erreicht haben wollen, bevor man das überlegt.
Mir geht die Landung nicht aus dem Kopf. Ich habe gerade mal überlegt, wie das an großen Flughäfen gemacht wird. Die haben ja einen Referenz-GPS am Boden, dass sie mit den Flugzeugen teilen, die am Boden auf den Runways hin und her fahren.
Ja.
Und mein Gedanke war, ob man quasi mit relativ günstigen GPS-Empfängern, zum Beispiel an einem runden Netz, drei Stück dran, man markiert sozusagen über die Entfernung das Bullseye in der Mitte.
Ja.
Man hat die drei GPS-Empfänger, die sich korrigieren. Und im Flugzeug, das Flugzeug hat dann nicht mehr Waypoints, die es aufsucht, sondern wenn es in den Landemodus geht, versucht es einfach nur noch dieses Bullseye zu treffen.
Ja.
Über sein eigenes GPS und dann die drei GPS sozusagen am Netz, um dort die Mitte zu treffen.
Ja, das reicht ja. Die Idee ist ja so ähnlich wie das, was ich vorhin sagte, da würden ja zwei GPS erreichen. Wenn du weißt, wo die sind, also wenn du eine starre Oberkante hast, da ist einer, dann kannst du ja den Mittelpunkt des Netzes errechnen. Ja, also die virtuelle Koordinate. Das ist im Prinzip sowas wie ein Differential GPS, wenn du so willst, der halt davon ausgeht, nicht, dass du Absolutpositionen hast, sondern dass du ihm sagst, so, ich bin hier, du bist da, wir sehen die gleichen Satelliten ungefähr, ne? Das wäre schon wichtig, das heißt, wenn sie wirklich nah beieinander sind, dann kannst du dadurch diese Position relativ, also den Vektor, den du fliegen musst, um dieses Zentrum zu treffen, relativ genau bestimmen. Das ist ja genau die Idee. Zu sagen, wir ziehen sozusagen eine Trajektorie hinter dem sich bewegenden Schiff hinterher, weil dann hast du auch gleichzeitig den Anflugpfad, ja, den du dann noch kriegst, wenn das Schiff einigermaßen geradeaus fährt. Und kannst darüber auch noch ein bisschen mitteln. Das ist genau das, was wir versuchen wollen. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert, weil wir es noch nie gemacht haben. Wir haben jetzt ein Netz gekauft, wo wir mal reinfliegen wollen. Es kann sein, dass wir dann lernen, ja, ist scheiße. Mit 35 km/h, das ist so die Minimalgeschwindigkeit, die wir wohl so brauchen, damit das Ding nicht abschmiert bei dem Gewicht. Damit werden wir mal ins Netz fliegen und wenn es dann alles auseinanderfällt, dann wissen wir, müssen wir dran arbeiten. Ne? Kann auch sein, also ich traue diesem Flieger zu, dass er es einfach anstandslos überlebt. und das Problem ist gelöst. Und dann müssen wir nur das Netz treffen. Wenn wir es mal nicht treffen, naja, Pech. Ja, so. Könnte auch sein. Also die Leutchen von Sea-Watch, die sind da völlig entspannt und meinen, ja, pff, und? Ja, müssen wir halt genug Flieger haben. Ja, so ungefähr. Also ich übertreibe mal, ne? Aber hast du halt eine ganze Kiste nur mit Tragflächen, die du dann wechselst, und dann hast du noch ein paar Sets mit Elektronik. Ja, die willst du halt gerne wieder haben, aber die Tragflächen und zur Not auch die Motoren, das ist ja nicht tragisch, wenn die weg sind.
Ich wollte nochmal darauf eingehen, wie man euch unterstützen kann. Du sagtest Manpower. Was konkret, also Bildverarbeitung ist jetzt vielleicht nicht mehr so interessant wie früher. Welche Programmiersprachen oder was wären so Skills, die ihr euch noch wünschen würdet? Und also, das andere, ja. Wie kommen die Leute in Kontakt zu euch?
Na, wenn jemand schon mal mit Wi-Fi Broadcast ganz doll viele Erfahrungen gesammelt hat, würde uns das gerade sehr helfen. Wenn jemand schon mal mit Wi-Fi Broadcast zum Beispiel über große Entfernungen nennenswerte Bandbreiten übertragen hat und uns sagen kann, welche Booster da die besten sind, welche Antennen da am ehesten geeignet sind und womit wir wissen noch nicht mal, ob wir realistisch mit 30 bis 50 Kilometern rechnen dürfen. Ich habe meine Zweifel, muss ich dazu gestehen. Also da, wir haben jetzt auch mit ein paar Amateurfunkern dazu schon konferiert und mal gesprochen und so weiter. Und naja, es ist letztlich alles immer nur eine Frage des Gains und der Verstärkung und der Bedingungen und so. Aber schwankendes Schiff, dann sind sie alle so, 6 Grad ist jetzt offensichtlich nicht so richtig wenig. Was kommt mir jetzt nicht viel vor, aber der geneigte Amateurfunker weiß, dass 6 Grad ein Problem sein können, offensichtlich. Und mal gucken, ich denke dann immer, naja, warte mal, also Astra schafft es 30.000 Kilometer ein Signal vernünftig zu mir zu übertragen mit einer ordentlichen Bandbreite, also mit in optimal 20 Megabit, ne? Oder hier Copernicus, was 22 Megabit, das schaffen die über 30.000 Kilometer. Naja, nee, aber die haben viel mehr Nicht-Vakuum, als ich Nicht-Vakuum habe. Ja. So, ja, die haben Sichtverbindung, aber fair enough, dann müssen wir halt hinreichend hoch. Ich glaube, auf 50 Kilometer kriegen wir von oben vom Schiff auch noch Sichtverbindung hin. Na? Also da akzeptiere ich, wenn wir hinterm Horizont sind, ist Schluss. Einverstanden. Ja, das da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber solange wir nicht hinterm Horizont sind, würde ich ganz gerne mal sehen, dass wir wirklich diese Daten übertragen können. Das ist dieser eine Task, der uns da so quält, wenn jemand durch Zufall mit diesem Ardu Pilot Flight Stack Software dafür entwickelt. Das Ding würden wir gerne viel besser verstehen, weil wir hätten so 2, 3 Kleinigkeiten, die wir da ändern oder verbessern wollen würden. Wenn also jetzt durch Zufall jemand sagt, ja, kenne ich, ich bin der sowieso von der ETH Zürich und habe das quasi mitentwickelt. So, das wäre jetzt genau das Richtige. Dann könnte man auch Probleme diskutieren, die man so hat und mal auch Parameter verstehen, wo du so dastehst, so, hä? Wer hat sich diese Abkürzung ausgedacht und warum ist die nicht dokumentiert? Ja, FKZ, was mag das heißen? So, ja, also das besser zu verstehen, kann auf jeden Fall helfen. Was? In Kontakt, ja, wie kann man uns erreichen? steini@ccc.de zum Beispiel. Das ist am einfachsten, ne? Sonst,
Okay, wir haben hier hinten noch eine Frage. Ich komme sofort vorbei. Moment.
Könnte man die Drohne nicht einfach ganz langsam über einen dicken Magneten fliegen lassen?
Ja, da müsste sie ziemlich viel Eisen haben, damit das funktioniert. Das macht sie jetzt nicht gerade leichter. würde ich jetzt spontan sagen. Wir haben tatsächlich folgende, weil wir jetzt schon beim Anekdoten erzählen sind, wir hatten uns ja folgende Idee überlegt, nicht sehr ernsthaft, aber zumindest lange genug, um sicher zu sein, dass es eigentlich Quatsch ist. Wir haben gedacht, wir nehmen einfach zwei davon, haben die mit Elektromagneten Bauch an Bauch verbunden. Dann haben wir ja vier Rotoren. Haben wir also einen Quadcopter, der steigt dann so auf, ja, dann fliegen die los, die eine über Kopf, die andere richtig, die lösen die Elektromagneten und fliegen dann gemeinsam weiter und so treffen sie sich dann auch wieder, docken an und fliegen dann wieder so als Quadcopter gemeinsam. Ne? Das ist natürlich Quatsch, also der erste Teil würde funktionieren, der zweite Teil leider nein, weil die treffen sich nicht so genau, dass sie sich dann präzise aneinander so andocken, dass sie gemeinsam ein Quadcopter wären. So, aber ja, auch das müsste ja ein sehr langer Magnet sein. Also wenn du das Ding mit 35 km/h, es wird wiegen, wenn wir fertig sind, sowas wie 4 bis 5 Kilo. Ja, wenn du also was für einen Magneten willst du da haben? Das muss schon echt fetter Elektromagnet sein und dann bleibt der ganze Flieger stehen und der Akku fliegt einfach weiter und zwar vorne durch die Schnauze nach draußen. Ja, das hatten wir jetzt auch beim letzten Crash so, dann fliegt er gegen Baum, fällt so runter und dann drückt halt diesen Akku durch die Schnauze nach vorne, weil das ist einfach das teuerste Teil auch, ne? Das ist dieser Akku. So groß, schwer, so doof. Ja, also, ja, wenn jemand Akkus weiß, die zehnfache Kapazität haben, auch her damit. Ganz billig gerade. ganz billig. Ja, ja. Ja, unserer ist noch nicht abgebrannt. Obwohl er schon echt viel mitgemacht hat.
Okay, haben wir weitere Fragen oder Anregungen? Kreative Lösungsvorschläge? Greifvögel, okay. Wir trainieren da Greifvögel. Ah, hier vorne. Wunderbar.
Was ist, wenn man so ein Seil irgendwie die ganze Zeit dran baumeln lässt, dass man irgendwie vielleicht mit Haken unten dran oder sowas und dann Stahlseil spannen und dann hakt sich das irgendwie ein und rotiert, wickelt sich so.
Das finde ich cool. Da denken wir drüber nach. Also vielleicht kann man... Also das Seil könnte ja eine sehr dünne Schnur sein mit einem kleinen Gewicht und dass man im Prinzip das machen wie Boeing, nur halt, dass er dann tatsächlich sich einhängt und dann... Ja, na, wahrscheinlich würde es reichen, sich tatsächlich einzuhängen und die Motoren auszumachen. Ja, dann hängt er sich ein und dann macht er so. Ich finde das eine sehr gute, also es ist erst lustig, aber beim einmal drüber nachdenken ist es eigentlich eine sehr gute Idee. Wir werden das probieren. Ich glaube, wir probieren das. Das gefällt mir. Ist vor allem spektakulär. Das gibt ein geiles Video.
Okay, hier vorne.
Apropos Video, kann man die irgendwo sehen? Habt ihr irgendwo was online?
Nee, ich erwähnte schon, dass das mit der Dokumentation noch ein bisschen hapert. Ja, eigentlich wollen wir ein Wiki dazu machen. Es gibt jede Menge Videos. Die meisten sind, also muss man dazu sagen, das ist ziemlich langweilig. Ja, also hast du eins gesehen, hast du alle gesehen. So, der Video von oben. Ey, kannst du auf Video gucken, sagst du FPV auf YouTube und dann so sieht es aus. Ja, so Video von oben. Das ist wirklich tatsächlich kotzlangweilig. Das einzig spektakuläre Video hat Starbuck gemacht, wie dieses Ding genau vor unseren Füßen landet. Das ist schon geil. So, das kann man mal tatsächlich mal online machen. Deswegen, ich habe jetzt auch heute nichts, es ist nicht spektakulär. Es geht um die Sache. Ja, es ist halt ein Flugzeug und es ist am Ende wahrscheinlich nicht mal dieses Flugzeug, weil sich wahrscheinlich auf dem Weg rausstellt, dass was anderes besser geeignet ist. Aber also viel beeindruckender ist tatsächlich dieses Gefühl, da unten zu stehen und das Ding fliegt los. Und dann kommt es irgendwann wieder. Das ist geil. Also das kannst du nicht dokumentieren. Da musst du daneben stehen. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist ganz großer Spaß. Und jetzt mit diesen neuen, kurz auch nur für wer Bock hat, ne? So ein kleiner Delta, so groß, kostet vielleicht 40 Euro. mit Motor und so. Und dann brauchst du noch zwei Servos, kostet noch ein paar Euro 50, also nicht viel. Einen kleinen Akku, weil trägt ja nicht viel. Und eben so einen, entweder einen Raspi Zero mit so einem 69 Euro PXF Mini heißt der Sensorboard oder so einen Pixhawk Clone für irgendwas 80, 90 Euro und damit hast du eine autark fliegende Starflügler-Plattform. Ist total geil. Also das ist echt, also für den Modellflug-Freak ein Desaster, aber für unser eins einfach mal eine fliegende Software. Fett.
Sehr gut. Weitere Vorschläge, Anregungen? Na gut.
Kann ich gleich mal aufs Klo, ne? Geil.
Ja, dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir hier den Datengarten Nummer 70 nämlich zu. Ich danke hier an dieser Stelle erstmal Steini. Einen großen Applaus bitte. Vielen Dank für diesen großartigen Vortrag und euch danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ja.